Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Ich sing lieber nicht, ist besser für alle. Ich dachte, du bringst einen geilen Einstieg aus dem Video, den habe ich so gefeiert.
Ach, yo ho ho, ja, shit, ja, stimmt.
Ja, der ist richtig fresh.
Ey, also, das ist aber mal wieder typisch, ja. Als die Vorspannmusik jetzt gerade lief, dachte ich, ach scheiße, wir haben uns mal wieder nicht abgestimmt, wer den Einstieg macht und mit was vielleicht. Es ist immer so herrlich spontan bei uns.
Genau, aber da wir ja den Algorithmus bedienen müssen, wir sind die Bewegtbild-Bastarde und wir haben heute Dennis und Dave vom Mikro, der Esel nennt sich immer zuerst. Und wir sind heute in unserer weihnachtsbesinnlichen Kuschelfolge und Dave hat dafür auch den perfekten Pulli an.
Ja, ich habe von meiner leider mittlerweile verstorbenen Schwiegeroma einen Ugly-Sweater vor ein paar Jahren zu Weihnachten bekommen. Und ich wusste gar nicht, dass sie wusste, dass ich einfach Ghostbusters liebe. Ja, man sieht da so ein bisschen die Schleimtropfen und Schleimspuren von Slimer. Natürlich in grün, giftgrün und schwarz und ein bisschen gesprenkelt hier und da. Und dann natürlich das Stoppschild mit dem Geist in der Mitte, das berühmte Logo.
Ja, mein Christmas-Sweater, den ich mir extra bestellt hatte, der hat sich leider verspätet. Dank der kompetenten Zusammenarbeit von Etsy und der Deutschen Post ist der nicht mehr passend gekommen. Weil ich hatte mir einen bestellt, Nakatomi Christmas Party 1988.
Ah.
Den wollte ich schon sehr lange haben und der kam jetzt einfach nicht mehr passend an, dass ich ihn noch frisch gewaschen hier jetzt auf meinen Leib schmeißen konnte. Deswegen muss ich leider diesen wunderschönen Bewegtbild-Banausen-Pulli tragen.
Ey, cool, dass du es gerade explizit erwähnst, weil nämlich das Logo perfekt von unserem Video-Ninja-Menü überblendet wird. Wäre mir gar nicht aufgefallen.
Ja, muss ich meine Brust etwas höher strecken.
Sehr gut. Ist es einer von denen, die die Banausen seinerzeit mitgebracht hatten aus Berlin, als wir bei dir die Sause hatten?
Ja, genau. Cool. Also ich habe mir ja damals den ich mir gekauft habe, war dieser Mango, war glaube ich der Farbton. Ja. Die Farbe fand ich ja einfach richtig geil.
Ich auch.
Und war dann irgendwie immer zu geizig, mir noch einen zu kaufen.
Ja.
Auch weil die Qualität so gut war, dass die einfach nicht verwaschen sind. Und dann hatten wir ja hier den Reste-Merch-Karton. Und da haben wir dann die schwarzen noch drin gehabt.
Mhm.
Aber der in Mango ist schon so das Sahnestück.
Ja, ich bin da langsam so rausgewachsen. Ja, also hätte ich ein Bauchnabel-Piercing, dann würde es man bald sehen können, wenn ich weiterhin diesen Pullover tragen würde. Aber ich feiere die Farbe auch total. Und wie du schon meintest, auch bei mir, ja. Ich habe oft getragen, Farbe noch einigermaßen frisch. Also ich feiere es.
Ja, das war damals ein richtig schickes Geschenkpaket, was wir da hier am Start hatten. Mhm. Und das ist ja auch ein perfekter Übergang, denn es ist Weihnachten. Es ist Zeit der Geschenke. Und so ist auch bei mir ein Geschenk eingetrudelt von einem Hörer von den Banausen und auch uns.
Ja, mega.
Denn Kollege Raff, liebe Grüße, hat unsere Nunsploitation-Folge gehört.
Aha.
Und vor allem Sex and Fury hat ihn angesprochen, hat er gesagt, du, ich habe die DVD doppelt, soll ich dir da eine rüberflanken? Da habe ich gesagt, jo, auf jeden Fall gerne, weil die ist auch nicht so ganz so leicht zu kriegen.
Mhm.
Und dann meinte er, ja, ich mache dir ein schickes Paket fertig, wenn du aus dem Urlaub wieder da bist, dann schicke ich dir das rüber, nicht, dass es 3 Wochen bei mir vor der Haustür liegt.
Ja.
Und das ist jetzt hier.
Mega.
Schön schick schwarz, man kann auch erkennen, dass er, glaube ich mal, also Wer so cool die Buchstaben schreibt, der hat auf jeden Fall mal irgendwas mit Taggen gemacht.
Auf
oder
jeden
Graffiti
Fall.
Oder so.
Da würde mich auch interessieren, welche U-Bahnen oder S-Bahnen er schon gebombt hat.
Definitiv. Der hat auf jeden Fall irgendwelche Sachen vollgesprayt. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst.
Ja.
Es sieht von außen beinahe aus wie ein Impericon-Umschlag.
Impericon sagt mir gar nichts.
Die machen hier diesen Metal-Merch-Kram.
Ah, okay.
Steht auch hinten drauf, approved by the bands for the fans.
Ja, ja.
Made for the fans, also ich glaube schon. Dann wollen wir doch hier mal dieses, ist auch übrigens, der könnte auch Bühnentechniker sein, das ist hier professionelles Duct Tape.
Alter, sehr gut.
So.
Hab ich übrigens letzte Woche eine gesehen am Flughafen Berlin-Brandenburg. Ich bin frisch gelandet aus Ankara von der Dienstreise und gegenüber mir, hab noch auf Natalie gewartet, die mich coolerweise eingesammelt hatte. Und beim Warten saß mir gegenüber halt eine jüngere Frau, die noch ihr Handgepäck irgendwie auf Mars bringen musste.
So, ich dachte, ausgebeult. Die mit Duct Tape gefesselt ist.
Ja, genau. Wer weiß, was die damit noch alles gemacht hat. Aber hey, die hat in ihrer Handgepäcktasche hat sie wirklich dann eben, okay, es war Gafferband, rausgenommen und dann ihren Koffer so auf Mars gebracht. Fand ich ziemlich lustig, wie sie hantiert hatte, Alter.
Ja, Tipps und Tricks eines Handgepäckfliegenden.
Voll die weibliche MacGyver am Flughafen BER.
Richtig cool. Fehlt nur noch das Victorinox Schweizer Taschenmesser.
Ja, wo es fraglich ist, ob das dann den Flug überhaupt mitkommen dürfte. Alter, das ist übrigens, tut mir leid, ich muss ja immer Anekdoten raushauen. Erster Urlaub, Nathalie und ich waren vielleicht ein paar Monate zusammen. Schon wollten wir natürlich zusammen wegfahren und dachten, okay, Griechenland, ja. Ich war vorher noch nie in Griechenland, sie noch nicht vorher auf dem griechischen Festland, hatten wir wenigstens ein gemeinsames Reiseziel. Und ja, war halt auch preislich attraktiv. Also ab zum Flughafen, relativ spontan gebucht, so wie wir es halt sehr häufig machen. Und sie ist halt ewig nicht mehr geflogen. Ja, sie hatte ewig keinen Partner, der irgendwo mal weiterhin wollte mit Flug und so weiter. Damals gab es noch Tegel, der ja von uns, wo wir jetzt wohnen, vielleicht 15 Autominuten entfernt war. Und ja, kommt da halt an und dann Security-Typi, wie man ihn aus dem Bilderbuch kennt, 2 Meter groß, ziemlich breit. Und er macht Nathalies Handgepäck auf, Handtasche auf. Und was ist da? Natürlich
Nunchakos.
Ein Messer, ein aufklappbares Messer in der Handtasche. Und ich so, oh Mann, Alter. Ich dachte schon, weißt du, ich bin der Bürohengst, Alter. Jetzt dürfen wir nicht fliegen. Wir werden bestimmt gleich zum Tode verurteilt und direkt hier vor Ort hingerichtet. Aber nein, das war natürlich ein Berliner Atze und Nathalie mit ihrer Berliner Art, ja, total humorvoll. Und dann, ja, hier Korkenzieher, war halt vom letzten Strandbesuch und so weiter. Und dann musste der Typ halt auch lachen. Und sie kam damit dann ins Flugzeug, Alter.
Oh, stark.
Ja.
Das okay, das musst du erstmal hinkriegen.
Schon ziemlich gefeiert, ja.
Ja. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob Raff hier irgendwas Zollpflichtiges mit reingeschmuggelt hat.
Zum Glück hast du jetzt einen Zeugen, nicht, dass er Antrags oder so reingestreut hat, weil er unsere Nunsploitation-Bewertung scheiße fand.
Stimmt. Oh, wenn man gleich mein Gesicht schmilzt oder so, dann ruft die Cops. Auf dem Umschlag steht eine Adresse, da wohnt der Mann.
Soll ich dann in Ehren für dich noch die Folge zu Ende aufnehmen?
Ja, bitte.
Also ich würde schnell die Bullen rufen und auch Feuerwehr und so weiter.
Nee, mach erst die Folge. Content over everything. Das ist so die Maßgabe. So, dann haben wir hier eine schicke Tüte drin. Da sind auf jeden Fall schon mal mehr als Sex and Fury. Das kann ich schon mal spoilern. So, ich glaube, die Tüte kann weg. So.
Aber die Tüte sah noch okay aus. Was ich ja manchmal, ich ersteige relativ viel bei eBay. Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Aber was ich manchmal an Paketen bekomme, was die Leute an Füllmaterial verwenden, das ist manchmal so absurd, Alter. Hat man das Gefühl, die packen ihren Hausmüll, ja, aus Faulheit einfach ihren Hausmüll damit rein, Alter.
So, hier ist auf jeden Fall kein Hausmüll drin.
Ja, sehr gut. Danke an Raff.
Genau. Hier ist erstmal eine schöne Karte mit besten Grüßen. Und dass ich davon eventuell was mal besprechen kann. Dann sind wir gleich mal gespannt, okay. Was. Jetzt sind ja noch ein paar Aufkleber drin und das ist stylisch.
Ja. Yeah.
Ich halte das mal in die Kamera.
Oh, das, ja, geil. Da.
Selbst sie designt John Sick. John Sick finde ich gut. Da drunter steht Du Bastard. Muss ich das persönlich nehmen?
Und sag mal, da rechts oben, soll das ein Wu-Tang-Logo sein oder ist das was anderes?
Nee, das ist so eine Lampe. Aber es sieht aus wie ein Wu-Tang-Logo, ne?
Ein bisschen sehr 80s Graffiti-Wu-Tang-Logo. Aber cool, ja, Alter.
Vor allem hat er John Wick auch noch Gesichtstattoos verpasst.
Voll gut, Alter. Richtig gut.
Stark.
Aber es würde ja auch wieder mehr nur darauf hinweisen, dass er definitiv ein Writer war.
Ja, sieht alles danach aus. Das ist ja was für uns beide. Traumathek.
Ja.
Aufkleber. Geil. Videothek für internationale Filmkunst seit 1994.
Cool.
30 Jahre bestehen. Sehr, sehr geil.
Ja, Mann.
Schick. Oh, dieses ist cool. Vor allen Dingen hier auch noch mit Darstellerin und Herrn drauf.
Sieht ein bisschen aus wie Jean-Paul Belmondo, oder?
Das sieht aus wie Belmondo, ja. Geil. So. Das ist mir fast zur Hand gefallen. Noch ein Feuerzeug für die Adventskerzen, nehme ich an.
Sehr gut.
Zwinker, zwinker. So, dann haben wir hier Sex and Fury.
Ja.
Die schicke DVD.
Was ist das für ein Import? Aus welchem Land?
Gott sei Dank auch Pinky Violence Collection. Sieht nach England aus.
Das erkennst du ja normalerweise auch im Freigabelogo. Zeig mal, halt mal in die Kamera bitte. Ja, UK auf jeden Fall.
Das sieht mir nach UK aus.
BBFC sehr, 18, okay. Dann guter Stoff.
Sehr schick.
Ja, Hammer, Alter.
So, dann haben wir einen Film von Mario Casa produziert. Das muss ein Actionbrett sein. Foxtrot 6. Sagt mir bisher nichts.
Nee, kenne ich auch nicht.
Ich kenne auch keinen von den Darstellern, die da draufstehen.
Was steht denn von den Produzenten von Total Recall? Was steht
Terminator 2 und Rambo. Also ja, Mario Casa ist ja eine Legende.
Mikasa Isukasa heißt es
schon. Spielt in Indonesien. Sieht auch aus, als wäre es ein indonesischer Film möglicherweise. Bin gespannt. Habe ich noch nie gehört.
Der Typ sieht auch ein bisschen indonesisch aus, so die Richtung.
Oh.
Ja. Gibt noch
das
mehr,
sieht ja mal das sieht ja mal richtig, also ist kein deutscher Film, aber das ist so eine richtig deutsche DVD.
Ist es Dennis Hopper?
Da ist Dennis Hopper, ja, White Star.
Roland Klicks. Okay.
Ja, finde ich krass. Habe ich auch vorher noch nie gehört.
Nee.
Dennis Hopper bin ich aber großer Fan.
Ja.
Deswegen, cool. Also, den werde ich auch mal sehr weit oben auf den Stapel legen. Vor allen Dingen Roland Klick, Kamera Jürgen Jürges. Das sind da Bernhard Jobski, Klaus Buhler, das ist ja eine deutsche Produktion.
Ja.
Okay, so. Cool. Bundesfilmpreis 1984, beste Regie. Das war
Alter. Okay, cool, Alter. So ein Untergrundtipp. Klingt gut.
Richtig geil. Auf den habe ich extrem Bock. Danke, danke, danke. Ja, nehmt euch ein Beispiel an, Raff.
Ja, dann definitiv auch Grüße von mir an, Raff.
Ja. Und das ist doch mal nette Weihnacht. Da freue ich mich sehr. Und meine Sammlung freut sich auch. Die ist zwar nur 1% von der von Dave's. Deswegen ist es bei mir auch viel besser aufgehoben.
Ja, bei mir ist auch das Risiko groß, dass ich schon was in der Sammlung habe. Aber ey, die drei Filme definitiv noch nicht. Also kannst mir bei Zeiten gerne einen Wink geben, ob die sich lohnen.
Vielleicht findet sich ja sogar mal ein Anlass, irgendwann einen davon mal einzubauen. Also bei Foxtrot 6 weiß ich jetzt nicht, aber den anderen, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, wäre geil, Alter. Dann kannst du mal Bescheid geben. Vielleicht kriegen wir eine Dreierfolge-Aufnahme mit den Banausen zusammen hin. Weil ich habe nämlich gedacht, ich will auch was auswerten. Ich habe nämlich letzte Woche was geschenkt bekommen. Cool. Und in der Türkei. Ja, die Türken
in der Türkei.
Sind ja wahnsinnig gastfreundlich. Das ist ja hinlänglich bekannt.
Bitte nicht noch so eine Remake-Rip-Off-Folge mit türkischen Filmen. Du hast was von Cüneyt Akin gekriegt?
Nee, okay. Ich suche nämlich noch einen Film. Ich bin mir nicht sicher, ob der, ich meine, der ist auf der Schneiderliste drauf. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Joll, Der Weg. Mhm. Boah, shit. Ich habe auch gerade nicht das Jahr präsent, von wann der Film ist. Aber türkischer Klassiker. Es gibt ist nur in wenigen Ländern veröffentlicht worden. Es gibt halt eine türkische DVD und die haben ja oft dann Untertitel mit am Start, auch oft deutsche Untertitel, zumindest englische. Und dann habe ich einfach einen der Chefs von der Stelle, wo ich arbeitsmäßig war, gefragt, ob er da zufällig mir einen Tipp geben kann. Und meinte, ja, kein Problem. Hier, ich setze eine Kollegin drauf an. Und dann habe ich ihm halt die Infos bereitgestellt. Er meinte, ja, wird vielleicht schwer, weil DVDs, hier gibt es jetzt auch nicht mehr viele Shops und so weiter. Und es ist schon ein bisschen älter, der Film. Und dann hat sie den leider tatsächlich nicht gefunden. War halt in einem DVD-Shop bei denen um die Ecke. Und dann hat sie mir aber netterweise 6 andere Filme auf DVD in die Hand gedrückt. Für Umme, ja. Cool. Meinte, sowas kriegt er und hab dann halt auf der, meinte, nee, die sind total günstig. Hab dann auf der Rückseite die türkischen Lira-Preise gesehen, dachte mir, okay, ja, der ist hinterhergeschmissen, ja. Alter. Da reden wir halt von unter einem Euro.
Ja.
Und ja, ein von denen ist eine Komödie. Das Cover sieht so scheiße aus und ich glaube, der Film ist so ultra scheiße, dass ich ihn halt auch irgendwie aber bringen muss.
Ja.
Ja.
Ja, Joll, der Weg ist tatsächlich auf der Schneiderliste.
Okay, danke fürs Nachschlagen. Okay. Ja, der fehlt mir noch. Also, liebe türkischen oder mit türkischen Wurzeln versehenen Zuhörenden, falls ihr zufällig irgendwie wisst, wo es die DVD gibt und die da günstig rankommen kann, Classic Dave würde sich total freuen. Ist noch eine Lücke in der Sammlung. Fuck.
Ja, kommt doch noch vor, trotz deiner immensen Sammlung. So wie es ja auch immer so ist, dass wir in unseren Filmografien und unseren Sichtungen noch große Lücken haben, die wir hier tapfer schließen. Aber heute sind es nicht viele, ne?
Heute sind es nicht viele, aber wir haben, glaube ich, was mitgebracht, was ich vermute, die wenigsten kennen.
Ich glaube auch nicht. Also mir sagte das tatsächlich was, also ich wusste das, aber ich hatte den auch noch nie gesehen.
Ja.
Deswegen steigen wir heute auch am Anfang ein und gucken uns mal an, wo begann denn eigentlich Weihnachten?
Wir sind ja letztendlich bei noch einem Filmpodcast, ja.
Genau.
Was liegt da näher, natürlich auch über Weihnachtsfilme zu quatschen? Und da hat uns einfach interessiert, ey, was war denn der allererste Weihnachtsfilm? Und nicht nur das, es war auch der allererste Film, wo man Santa Claus dann sieht. Und so heißt auch der Kurzfilm. Geht exakt 1 Minute und 14 Sekunden. Und zwar schon aus dem 19. Jahrhundert. Ja gut, okay, Ende 19. Jahrhundert. Aber 1898 wurde der Film veröffentlicht. Santa Claus von George Albert Smith. Der sagte mir vorher nichts, aber das war schon einer der großen Filmpioniere zu der Zeit. Ich glaube, wenn man Ende des 19. Jahrhunderts im Filmbusiness war und ey, der Typ hat 318 Kurzfilme als Credit bei IMDb, alle zwischen 1897, also ist dann eben einer seiner ersteren, und 1912, ja, schon eine Menge Holz.
Das ist so Wahnsinn, auch voll. Hier George Méliès und so, was die damals rausgeboxt haben an Masse, an Kurzfilmen,
ja.
Unglaublich.
Und man kann ja auch davon ausgehen, die Hälfte oder wer weiß wie viel, sind auch auf ewig verschollen und sind wahrscheinlich auch gar nicht gecredited, weil damit was auch immer passiert ist.
Ja. Und die meisten, also ich habe bei Georges Méliès habe ich irgendwann mal angefangen, ja. Und wollte mal so die Top 25 sehen. Damit bist du ja auch in 80 Minuten locker durch,
ja.
Weil die Hälfte der Filme geht halt nur 1 Minute, ja, weil halt auch Filmmaterial und alles ja damals jetzt nicht unbedingt so, wie heute war, holt ein Handy raus und filmt 2 Stunden und kein Thema. Deswegen sind halt viele von denen 1 Minute bis 5 Minuten lang. Ja. Und bieten aber, und das hat er hier übrigens auch, irgendwie so ein paar wunderschöne Tricks für diese sehr frühe Zeit des Films. Und ja, den haben wir uns jetzt mal gegönnt. Und starten ganz am Anfang der Filmgeschichte, finde ich sehr geil. Ich mag das immer voll gerne, sowas zu sehen. Und eventuell so die, ich bin immer sehr interessiert an, wer hat bestimmte Sachen begonnen. Das ist ein schwieriges Thema, weil die meisten Sachen halt in den ersten 20 Jahren der Filmgeschichte das erste Mal geschehen sind. Da muss man schon ein bisschen spezieller reingucken, aber naja, wer weiß, vielleicht tun wir das ja irgendwann auch nochmal.
Ja, man weiß nie, mit welcher Überraschung wir ums Eck kommen.
Genau.
Aber apropos Überraschung, darum soll es natürlich auch hier in diesem etwas über 1 Minute gehenden Kurzfilm gehen. Es ist halt klassisch. Wir sehen hier 2 Kiddies, Girl und Boy auf IMDb so gecredited. Die halt in ihren Nachthemden am Abend da irgendwie in den Schornstein reinlugen, weil sie die Hoffnung haben, da kommt dann heute an Heiligabend Santa Claus durchgekrabbelt, um sie mit Geschenken zu überraschen. Und ja, dann kommt aber hier schon die, was ist das, eine Art Pflegemutti, die Nurse, heißt sie auf IMDb. Rein, schickt sie zu Bett. Ja, am Bett sieht man da noch irgendwie auch schon die Socken zu hängen, wo dann die Geschenke reinkommen sollen. Und das Licht geht aus und da sieht man halt schon gleich einen der ersten Effekte, die du gerade angesprochen hattest. Es wurde einfach dann dunkel abgehangen, das, was vorher hell war, außer das Kinderbett, wo die schlafenden Kinder mittlerweile drin liegen. Das ist hell und schon hast du eben so eine nächtliche Situation, wo du aber immer noch das Bett halt siehst. Ja. Der erste Effekt.
Ey, das sieht aber fast besser aus als in manchen Filmen, wo die dann den Blaufilter auf 6000 drehen. Finde ich schon super clever.
Voll. Ey, für 1898 war das wahrscheinlich ziemlich innovativ.
Da kannst du von ausgehen. Also ich habe mir auch ein paar Sachen dazu durchgelesen und es wurde wirklich als Innovation absolut wahrgenommen, diesen Tag-Nacht-Wechsel so zu erzählen oder inszenieren.
Ja.
Schon geil.
Ja, ich glaube, George Albert Smith war ja überhaupt bei verschiedenen Themen dann sehr innovativ und einer der ersten. Hab jetzt aber nicht im Detail recherchiert, was der alles erfunden hat, filmtechnisch. Aber ich fand dann das, was danach kommt, nämlich der Traum der Kiddies, ja, der vermeintliche Traum, eben Santa Claus ist da unterwegs und eben auch auf dem Weg zu ihrem Haus und krabbelt gleich durch den Schornstein. Das sieht man als Einblendung, als Aufnahme dann auf die abgedunkelte, ich nenne es mal Fassade. Das ist halt wahrscheinlich auf irgendeiner Theaterbühne gedreht worden, weil das Kinderzimmer ist aufgemalte Fassade. Und das ist schon auch ziemlich cool, Alter. Das hat auch irgendwie was Heimeliges.
Ja.
Und dann wird halt der Traum auch Realität. Die Kiddies schlafen noch und man sieht eben Santa Claus, wie er da aus diesem Schornstein rausklettert und die Socken befüllt.
Ja. Also ich weiß nicht ganz viel zu dem Mann.
Ja.
Aber ich weiß auch, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass er so einer der ersten war, die so POV-Aufnahmen verwendet haben.
Ach, cool.
Und dass er, und das sieht man ja hier auch, dass seine Überblendungen halt immer richtig cool waren. Mhm. Da ist er wohl so gerade so diese Überblendung von Traum und Realität, was er hier halt mit dem Tag-Nacht-Wechsel quasi macht, da ist er auf jeden Fall einer der Vorreiter.
Er wirkt auf jeden Fall so. Das, ja.
Ja. Und er hat da so viele Komödien gemacht.
Ah, ja.
Also, ja, ist das hier eine Comedy? Ich weiß nicht. Es ist zumindest kein Drama.
Ist einfach für mich war es jetzt eine weihnachtliche Kurzgeschichte, family-mäßig. Da konntest du dann 1898 auch durchaus deine 3- und 4-jährigen Kiddies mit da mitnehmen, wo auch immer das dann ausgestrahlt wurde. Im Bahnhofskino.
Ja, oder vielleicht in diesen, ich weiß nicht, wie die heißen, aber das waren dann ja damals Bilder, aber die finde ich bis heute noch super geil und die gibt es ab und zu nochmal so als Kunstinstallation, wo du dich so vorstellst und dann dreht sich dieser ganze Apparat und der blendet die Bilder quasi so weiter. Komme gerade nicht drauf, wie das Teil heißt, aber das finde ich immer super cool. Ja, damals waren es vermutlich öffentliche Vorführungen, dass sowas wie in einer Art Zirkus gezeigt wurde dann oder ein frühes Kino, was es ja noch so noch nicht gab, aber das waren dann ja meistens so Event-Charakter. Das, was ich mir dafür das Kino heutzutage etwas mehr wünschen würde.
Ja, und ey, mir fällt gerade auf, wir haben nicht gespoilert.
Nee. Wir haben einen 1,14 langen Film nicht gespoilert.
Und was mir aber jetzt gerade erst aufgefallen ist bei IMDb, ist nicht Santa Claus nicht gecredited. Skandal.
Shit. Ja, es war
aber
wahrscheinlich ein
auf die Schnelle habe ich rausgefunden, dass die Nurse spielt, Laura Bailey, die hat 12 Kurzfilme im Petto. Dorothy Smith, die das kleine Mädchen spielt, hat 3 Kurzfilme im Petto. Harold Smith auch 3 Kurzfilme. Und von allen dreien sind alle 3 Kurzfilme von George Albert Smith. Der war wahrscheinlich einfach the place to be.
Ja, das ist auf jeden Fall gut möglich. Und Laura Bailey ist seine Ehefrau.
Ah, okay.
Also vom Regisseur. Deswegen, mich wird bei den anderen weiß ich es nicht, aber die heißen Smith mit Nachnamen. Also ich vermute, dass sie auch mit ihm verwandt sind.
Da stimmt, ja, Alter. Ja, Smith. Das ist ja wahrscheinlich
gut, ist ein Allerweltsname, aber
Schmidt
irgendwie
und Müller und so weiter, ja, aber ja, es wäre nachvollziehbar.
Könnte hier schon passen.
Vor allem bei Kiddies dann wird hier oft im Verwandtschaftsumfeld.
Könnten deren Kinder sein, das wird auf jeden Fall passen. Man dreht ja seine ersten Filme auch in der Regel jetzt noch mit Freunden und Familie, also warum nicht auch hier?
Vielleicht ist es auch einer der ersten Filme, wo er nur Familienmitglieder am Start hat.
Das wäre wild. Ja, guck mal, noch ein erstes Mal.
Jo, also wer filmhistorisch hier eintauchen möchte, ja, der kann das schnell tun. Film findet man eigentlich auch problemlos. BFI hat den mal restauriert, also British Film Institute. Der ist nämlich George Albert Smith, ja, ist gebürtig aus England, kommt aus London, gebürtig, gestorben in Brighton. Was liegt ja näher, als dass sich das British Film Institute dann wahrscheinlich auch seiner Hinterlassenschaft widmet. Und ja, ich glaube, da bei denen auf der Website kann man den sogar kostenfrei gucken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall aus meiner Sicht ein nettes Ding. Ja, wenn man filmhistorisch daran will, weh tut's dann eben auch nicht, wenn man Weihnachten gar nichts zu tun hat. Ja, wie gesagt, eine Minute 14 Sekunden, also hat man schnell weggeatmet.
Ja, kann man sich mal zum Reinkommen angucken. War als Intro für die Folge hervorragend.
Ja, ich würde jetzt auch gar keine Punkte dazu bringen wollen, oder?
Ich habe 6 gegeben.
Okay, dann.
Top.
Schnieke.
Ja, dann leite ich doch mal direkt über, weil wir jetzt einen besinnlichen Film hatten. Kommen wir mal zu einem Film, der mich besinnlich stimmt, aber streng genommen auch aus Bruce Willis Sicht kein Weihnachtsfilm ist. Jetzt werden sicherlich alle denken, oh, ich stirb langsam. Nö. Stirb langsam 2 natürlich.
Ja, Logo.
Über Stirb langsam 1 hat ja wohl schon jeder geredet. Auch da gibt's ja immer, das finde ich auch immer so absurd, da gab's dann ja irgendwie oft die Kritik, ja, ist ja wie Stirb langsam 1 nur am Flughafen. Ja, und? Sonst, wenn ein Regisseur oder irgendein Franchise was Neues ausprobiert, seid ihr auch immer alle am Heulen. Und wenn jetzt einer mal mehr von was Geilem gibt, dann seid ihr auch nicht zufrieden? Also, deswegen, ich werde hier die größte Lanze aller Zeiten, also meinen Penis für diesen Film brechen. Der ist Knüller, so. Und deswegen habe ich mir den auch explizit ausgesucht. A, weil ich letzte Woche unfassbar Bock hatte, den zu gucken. Mhm. Und weil ich sogar lieber über den rede als über den ersten.
Ja.
Und du hast den ja auch häufiger als den ersten gesehen, kann das sein?
Genau, ich habe es vorhin nochmal kurz abgecheckt. Ich habe den jetzt das 6. Mal geguckt, den ersten nur 4-mal. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich den zweiten Teil damals vor dem ersten Teil überhaupt geguckt habe.
Oh, krass.
Ja.
Ja, ich habe die Filme quasi nicht in die Wiege gelegt bekommen, aber viel später war es auch nicht, weil meine Eltern riesen Stirb-Langsam-Fans waren und der einfach auch früh schon bei uns lief, auf VHS oder im Fernsehen. Und der zweite hat mich damals, da war ich noch ein bisschen jung, glaube ich, weil es gibt an einer Stelle einen Kehlenschnitt, der hat mich ein bisschen traumatisiert. Mhm. Den fand ich schon ziemlich hart damals, weil ich da, glaube ich, noch nicht so alt war, dass ich das mal eben wegstecken konnte. Und da war man noch nicht so verdorben durch das Internet, wie Menschen in dem Alter heute sind. Deswegen, also ich habe den auf jeden Fall in zweistelliger Zahl gesehen. Seit 2015 war es jetzt das 4. Mal.
Ja, verrückt.
Aber ich habe den davor auf jeden Fall mindestens noch 6-mal gesehen. Mhm. Ich habe den alleine in meiner Kindheit nicht, aber frühen Jugend jedes Jahr gesehen. Ja, und deswegen ist er mir irgendwie über die Jahre ans Herz gewachsen und habe ihn immer besser gefunden. Ja. Was viele wahrscheinlich auch nicht wissen, ist, dass der Film auf einem Buch basiert. Das heißt 58 Minutes von Walter Wegger. Das Buch kenne ich nicht, aber dafür den Film umso besser.
Ja, und ich finde, Walter Wegger den Swagger, würde ich mal behaupten.
Oh yeah. Das hat er auf jeden Fall. Irgendwann muss ich das Buch nochmal lesen. Und dann kann ich dir sagen, ob er den Swagger mitbringt oder nicht. Wer auf jeden Fall den Swagger mitbringt, der kriegt nämlich hier gleich die erste Szene in dem Film, ist William Sadler. Denn diese Intro-Szene ist so unfassbar ikonisch. wie er da nackt in dem Hotelzimmer am Flughafen Tai Chi vor dem Fernseher macht. Finde ich so cool. Und die Story dahinter ist halt auch geil, weil er hat das Skript zwar gelesen, aber da stand so ein bisschen so halbnackt und so. Und das hat er so richtig, das wusste er so am Anfang gar nicht. Und dann hat er darum gebeten, dass man diese Szene, also am Ende der Dreharbeiten ansetzt, damit er während der Dreharbeiten noch Zeit hatte, mit einem Personal Trainer an sich zu arbeiten, damit er möglichst auch gut aussieht in der Szene. Und ich würde mal sagen, das ist ihm wohl gelungen.
Ja.
Denn, ja, kann man machen. So kann man aussehen. Mhm. Und ja, so ein Typ kann man auch sein. Naja, und er spielt halt Colonel Stewart, was hier gleichzeitig auch unser Antagonist ist. Das heißt, wir steigen mit dem Film quasi ein und sehen zuerst den Antagonisten. Ja, und als er dann sein Hotelzimmer verlässt, verlassen auch parallel aus allen Zimmern diverse Männer ihre Zimmer, die alle ein Paket unterm Arm tragen. Und dann sehen wir erstmal unseren Protagonisten, natürlich John McClane, der am Flughafen auf seine Frau wartet. Denn wir haben es im ersten Film, fing es ja etwas schwierig zwischen den beiden an. Und dann haben sie sich am Ende ja zusammengefunden und hier sind sie jetzt halt wieder vereint, sodass sie in dem Film ja auch nicht als Holly Gennaro gecredited ist, sondern als Holly McClane. Das hat mich schon mal gefreut als harmoniebedürftiger Mensch. Und wir befinden uns am Washingtoner Flughafen, dem Dulles Airport. Und sie ist halt noch im Flieger, er ist am Boden und möchte sie gerne abholen. Kriegt auch gleich erstmal einen Strafzettel von einem kleinlichen Polizisten, weil er da nicht rechtens steht. Naja, und wie er da so wartet, passieren halt, oder ja, fallen ihm Dinge auf. Denn er ist ja nun mal ein Cop. Und er ist jetzt auch hier und das ist der einzige Film, in dem er Cop aus L.A. ist, was er sagt. Denn ansonsten ist er ja ein New Yorker Bulle. Also können wir darauf schließen, dass er wahrscheinlich zu seiner Frau gezogen ist. Ja, und ihm fallen dann halt da so ein paar zwielichtige Menschen auf und er sieht auch im Fernsehen, oder das sehen wir auch am Anfang, dass an dem Tag ein General dort landen soll, ein General in Gefangenschaft, nämlich einer aus Valverde, das ist der Fantasieort, der unter anderem auch in Phantomkommando zu sehen ist oder in den Serien Flugzeugträger USS Georgetown oder China, dem Comic oder Adventure Inc., also dieser Ort kommt in manchen Filmen vor und ein paar Leute vermuten auch, dass es eigentlich der Ort oder die das Land ist, in dem Predator spielt. Aber im Film ist es, glaube ich, Venezuela oder sowas. Aber der war ursprünglich auch mal dort angesetzt, also Valverde, legendäres Land. Und dieser General wird Franco Nero gespielt, auch irgendwie General Esperanza, auch irgendwie legendär und merkwürdig, dass ein Italiener ein Spanier spielt. Aber hey, was soll's? Ja, und der landet da halt, weil er Kriegsverbrecher, weiß ich nicht, aber halt ein Diktator, der gestürzt wurde und jetzt nach Amerika überstellt werden soll, ist durchaus an reale Ereignisse angelehnt. Denn Manuel Noriega, der in Panama seine Herrschaft geführt hat, der hatte halt auch mit Drogenbanden und Ähnlichem involviert und mit dem ist man ähnlich verfahren, nur dass die Geschichte danach vermutlich nicht so weiterging wie hier. Denn John McClane sieht dann ein paar Leute, die in dieses Kofferband, in die Halle da reingehen, wo halt nur Personal rein darf. Das kommt ihm komisch vor. Er geht hinterher. Ja, und die zücken dann auch, als er Fragen stellt und seine Marke zeigt, direkt Waffen und eine Schießerei entbrennt, bei dem einer von den beiden flüchten kann und der andere seinen Tod in einer Kofferpresse findet. Ja, mit diesen Infos geht John McClane dann zum Captain Lorenzo, der von Dennis Franz gespielt wird, der halt die Polizei des Flughafens leitet. Und der ist nicht unbedingt der größte Fan von ihm, er kennt ihn aus der Presse und ja, versucht ihn so ein bisschen klein zu reden, was natürlich unser Held hier nicht auf sich sitzen lassen will. Und halt weiter recherchiert, die Fingerabdrücke von dem Toten nimmt und herausfindet, dass der eigentlich schon längst tot ist. Weil der ist gefallen. Also, ja. Und halt assoziiert mit diversen anderen, sodass er dann in den Tower eindringt, unbefugterweise und den Chef quasi des Flughafenbetriebs dort darüber in Kenntnis setzen will. Und als sie so da sind, meldet sich dann halt auch Colonel Stewart. Die haben jetzt mittlerweile ihre Basis in der Nähe aufgeschlagen, was unseren Protagonisten nicht bekannt ist, aber die sind in so einer kleinen Kirche, was für mich auch eine unfassbar legendäre Location irgendwie ist. Ja, ja, und wollen
Setting,
halt den Flughafen.
Setting schon immer sehr, sehr geil bei Stipp Langsam 2.
Ja.
Ich habe das schon immer gemocht.
Ja, und die wollen halt quasi den Flughafen erpressen und möchten eine Passagiermaschine haben, um quasi den General zu befreien und mit ihm in ein Land ohne Auslieferungsabkommen zu flüchten. Bis dahin sind die Motive eigentlich von Colonel Stewart noch ein bisschen vage und auch so seine Druckmittel. Aber spätestens als dann die Terroristen, nennen wir sie jetzt mal, den Flughafen technisch unter ihre Kontrolle bringen und die Beleuchtung der Lande- und Startbahnen abschalten und auch den Funkverkehr dann irgendwann mit den Fliegern, die im Landeanflug sind, kappen, wird's dann halt ein bisschen dramatischer, denn als unsere Protagonisten versuchen dann trotzdem die Verbindung herzustellen wieder zu den Flugzeugen und zu deren Leitsystem, kommt es zu einer ziemlich coolen Schießerei, bei der dieser NX Skywalk Transmitter, dann dieser Posten, in die Luft fliegt. Und weil das passiert ist, gibt es jetzt die Strafe von Colonel Stewart, sodass er mit der Kontrolle über diese Landenavigation das Flugzeug so reinholt, dass es die korrekte Höhe, in der es sich befindet, nicht mehr angezeigt bekommt und halt auf den Boden aufschlägt und explodiert. Das heißt, er hat hier die absolute Kontrolle über die Flieger, die über dem Flughafen kreisen, und in einem dieser Flieger ist halt auch John McClanes Frau und auch Richard Thornburg. Das ist der Journalist aus dem ersten Film, der von William Atherton gespielt wird, der ja damals quasi über das Fernsehen ans Licht gebracht hat, dass Holly einen Ehemann hat und eine Familie, sodass Hans Gruber dann ein Druckmittel gegen John hatte. Ja, und dann eskaliert das alles immer weiter so ein bisschen, und die Armee wird noch hinzugezogen. Da kommt noch mit Major Grant, der von John Ames gespielt wird, ein sehr cooler Darsteller dazu. Aber wir haben ja auch sonst in Nebenrollen echt coole Leute. Natürlich ist wieder Reginald Val Johnson dabei als Sergeant L. Powell in einem sehr kleinen Nebenplot. Der besorgt ihm nämlich die Daten von dem Toten, wo John am Anfang die Fingerabdrücke genommen hat. Einen von den Henchmen, den spielt Robert Patrick, also der T-1000 ist persönlich anwesend. Man hat hier noch einen kleinen Auftritt, der sollte aber eigentlich viel größer sein, von John Leguizamo. Der hatte sogar eine Sprechrolle, der hat jetzt aber leider nur noch eine One-Liner bekommen. Der Rest wurde rausgeschnitten, und selbst bei dem One-Liner wurde er noch gedubbt. Das ist richtig bitter. Ja, und so haben wir hier echt einen coolen Actionfilm auf einem Flughafen zur Weihnachtszeit mit sau vielen bekannten Gesichtern, die allesamt eine geile Darstellung abliefern ihrer Figuren. Ja, die sind alle platt gezeichnet, aber Alter, es ist ein fucking Actionfilm. So, und es ist ein Rennie Harlan-Film, das muss man auch noch dazu sagen. Der ist jetzt auch nicht unbedingt nur für Tiefe bekannt, aber dafür immerhin für geile Action. Die hat er ja nun mal mit vielen Filmen abgeliefert, und das hier ist auf jeden Fall einer davon und aus meiner Sicht auch sein bester. Oder ist bei dir da ein anderer wie Cliffhanger weiter oben?
Nee, definitiv die.
Ja.
Oh, ich will auch echt nachschlagen. Rennie Harlan, der hat ja dann auch viel Schrott irgendwann später gemacht.
Ja, später, ja. Aber
der
hat
Tödliche Weihnachten, ist auch, glaube ich, von ihm, oder? Mit
ja, genau.
Gina Davis und Dings der Bums. Den habe ich ja bis heute noch nicht geguckt. Ja, den muss ich mir noch nachholen, dem gebe ich noch eine Chance.
Ja. Wen das näher interessiert, was Rennie Harlan alles gemacht hat, ich habe mit Alessandro und Hakan, weil wir quatschen über Filme, eine komplette Folge über alle Filme von Rennie Harlan gemacht. Deshalb, ich habe die auch fast alle gesehen. Also er hat zum Beispiel auch Mindhunters mit Christian Slater und LL Cool J gemacht und so. Also ja, der hat schon.
Ja, stimmt, Deep Blue Sea hat er gemacht, Driven, genau. Und dann ging es so langsam bergab.
Ja, ich würde schon bei Driven sagen, dass es da bergab ging.
Ja.
Wie hieß da nochmal Til Schweigers Figur bei Driven? Der Bo.
Oh, keine Ahnung.
Bo Brandenburg, glaube ich. Das war für mich der dümmste Rollenname, den ich jemals gehört habe, glaube ich.
Den durfte er sich bestimmt selber aussuchen.
Ja, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich meine, der hieß Bo Brandenburg. Ja, und wen ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, die habe ich eben vergessen, Bonnie Bedelia, ja, spielt natürlich Holly McLean wieder. So, die darf man nicht weglassen. Die gute Frau. Ja, genau. Drehbuch wieder von Steven E. D'Souza zusammen mit Doug Richardson. Und ja, der Film war eigentlich gar nicht so One-Liner-lastig gedacht, wie er jetzt am Ende geworden ist, weil es sind schon ein paar drin. Es gab wenige im Skript. Also klar, die Classics so, ne? Yippie-ki-yay, muss er halt drin haben. Aber Bruce Willis hat hier mit seinen Improvisationen noch ein paar ergänzt und vor allem in der Synchro klappt das ganz gut. Also ist definitiv nicht zu lustig. Es gibt eine Szene, über die kann man sich sicherlich streiten mit einem Schleudersitz, ob man die gebraucht hätte oder nicht. Und ob man in der Luft dann noch einen One-Liner gebraucht hätte, weiß ich auch nicht.
Ich habe es damals als Junior gefeiert.
Aber ich fand's geil.
Deswegen hat sowas dann nostalgischen Wert.
Ja, definitiv. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, als sie den gedreht haben. In Denver war da gar kein Schnee zu der Zeit.
Ach.
Und ich finde, das sieht man nicht wirklich. Nee. Also wenn man hundertprozentig hinguckt, dann kann man es erahnen, aber die haben hier wohl massiv mit künstlichem Schnee gearbeitet. Bei der Kirche würde ich sagen, okay, also bei den Szenen um die Kirche könnte ich mir das vorstellen. Aber bei dem Jetski-Snowmobil-Verfolgungsjagden, Alter, da muss es doch geschneit haben. Finde ich schon krass. Ja, und der Film ist absolut kurz vor knapp fertig geworden und da habe ich wieder einen neuen Terminus gelernt, den kannte ich vorher auch noch nicht. Der wurde den Kinos als sogenannter Wetprint zugestellt.
Ach.
Das heißt, dass er erst wirklich ganz, ganz kurz vor knapp fertig wurde und quasi aus der Entwicklung kam und direkt in Transport ging.
Kannte ich auch noch nicht, den Ausdruck.
Nee, aber
wenn man es weiß, ergibt's zugeordnet, Sinn. Den Begriff, aber okay.
Na, also wenn man es weiß, ergibt es ja Sinn.
Ja.
Wenn man weiß, wie Film produziert wurde auf Rolle, dann ergibt Wetprint durchaus Sinn. Ansonsten kenne ich nur Wet the Sexy Empire vom PC.
Ja, na, gutes Spiel.
Cooles Spiel. Ja.
Und Wet kennst du auch noch, die einen Song beigesteuert haben für fünf Hochzeiten und einen Todesfall.
Ja, stimmt.
Oder waren es vier Hochzeiten? Wet. Ich weiß es nicht mehr.
Vier Hochzeiten. Ja, vier Hochzeiten.
Sehr gut.
Ja.
Ja, also bei mir hat der Film halt eine Menge nostalgischen Wert, weil er für mich, also ich habe ihn das erste Mal geguckt, da war ich, glaube ich, schätzungsweise 14 und konnte das, was ich gesehen habe, gut verarbeiten.
Ja.
Und für mich war das damals einer der geilsten Actionfilme überhaupt. Ich kann es gar nicht mehr chronologisch in eine Reihenfolge bringen, welche historischen Actionfilme der 80er und 90er ich zuerst geguckt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Terminator 1 der erste Film war. Den habe ich nämlich damals heimlich des Nachts, als ich bei meinen Großeltern gepennt habe, im Gästezimmer geguckt, auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher, wo noch vorne die Knöpfe waren zum Umschalten. Ja, kleines Ding, aber der, und natürlich geschnitten, ja, auf RTL damals. Aber egal, das, was im Film drin war und die Botschaft kam trotzdem an, das hat mich absolut, das war einer der Momente, wo ich wusste, okay, ich werde meinem Leben lang und werde mein Leben dem Film auch widmen.
Ja, 1990. Mama, ich werde Podcaster. Ja, genau. Bitte was?
Ich habe Terminator gesehen. Du hast was?
Ja. Mein erster war Terminator 2.
Ach, lustig, ja, Mann.
Ja. Aber gleiches Franchise, also.
Ja, gut. Und die aufmerksamen Zuhörenden wissen ja, dass uns ein paar wenige Jahre voneinander trennen. Von daher dürfte es ja auch ganz gut hinhauen, so zwischen den Produktionsjahren. Ja, und ich muss natürlich sagen, schwarz-weiß hatte der Film natürlich auch seine Wirkung, ja. Ich habe ihn seitdem nicht mehr irgendwie auf schwarz-weiß gesehen, aber naja.
Ja, es hat seinen Charme.
Ja, also wie gesagt, ja, wahnsinnig viele nostalgische Werte für mich bei Stirb langsam 2, aber auch aus heutiger Sicht funktioniert es. Mann, das Ding will einfach nur actionseitig unterhalten und das funktioniert für mich von Anfang bis Ende.
Ja.
Und muss da gar nicht irgendwie jetzt noch einen Nostalgiepunkt obendrauf packen für meine Bewertung. Ich finde es auch immer noch einfach mega, dass du nicht einen krassen Bad Motherfucker hast, sondern du hast hier gleich eine Handvoll, Alter.
Ja, Mann, ey, das sind so viele. Und du, aber du hast, ich finde, du hast, und das macht der Film halt auch geil, du hast ein paar Twists und Turns, ja, okay. Mhm. Kann man kommen sehen oder auch nicht, aber du hast auch auf der Seite der Protagonisten halt auch viele sympathische Figuren. Voll. Du hast hier mit Marvin, der von Tom Bauer gespielt wird, diesen Hausmeister da im Keller, der super sympathisch ist.
Absolut.
Dann hast du diesen diesen Barnes, der diesen Techniker da im Tower spielt.
Ja.
Das ist, glaube ich, Art Evans. Mhm. Der ist auch super, super sympathisch. So mit dem du gehst ja mit all denen mit. Du willst ja, dass keinem von dem irgendwas Schlechtes passiert. Selbst den Chef vom Tower fand ich voll sympathisch, weil der wenigstens sagt so, ja, komm.
Ja.
Zu dem Polizisten jetzt auch mal hier, ne? Gib ihm.
Ja.
Das ist schon geil. Also die einzigen Figuren, die du jetzt, du hast ganz viele Bösewichte, die du alle natürlich auch entsprechend so wahrnimmst.
Ja.
Aber du hast halt auch echt viele gute Figuren und du hast auch ein paar Menschen auf der Seite der Guten, die du aber trotzdem kacke findest. Mhm. Zumindest größtenteils oder erstmal. Das ist schon cool geschrieben.
Finde ich
für
auch.
Für einen Actionfilm.
Weil du Marvin erwähnt hattest, ich muss ihn auch noch mal kurz erwähnen, letztendlich hat ein kurzer Dialog, das ist die erste Szene, wo die aufeinandertreffen, das ist beim Film, passiert das in Minute 40, da kraxelt doch Bruce Willis da in diese Katakomben, wo der Hausmeister nämlich eben wohnt, was er aber noch nicht weiß, oder der Haust, was er eben noch nicht weiß, hört halt irgendwie Musik und sieht dann halt einen Plattenspieler, wo er dann die Platte stoppt. Und hinter ihm Marvin auftaucht und Bruce Willis, John McClane schnappt ihn sich halt sofort und fragt dann halt so, wer ist? Und er stottert halt nur im Deutschen, ich bin Marvin, 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 ich bin Marvin, ich wollte bloß die Unterlagen, ich wollte an meine Unterlagen ran, weiter nichts, ich bin der Hausmeister hier. Hm. Und ich dachte, wieso Unterlagen? Der Typ ist ein Hausmeister? Da hat man nichts mit Unterlagen gesehen? Und das war, glaube ich, weiß ich nicht, meine vielleicht vierte Sichtung auf DVD damals. Mhm. Ich dachte, irgendwie macht es für mich überhaupt keinen Sinn, die deutsche Synchro mit Unterlagen, hatte ich nicht verstanden. Und hab gedacht, okay, ich schalte mal auf die englische. Und da spricht er halt von Records, ja. Und davor eben der Plattenspieler, die Mucke und so weiter. Und ich dachte, Alter. Und das war für mich, das habe ich noch so krass in Erinnerung, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe bei Film dann jetzt immer die Originalfassung vor. Ey, bei so einem Blockbuster, Alter, dass sowas falsch übersetzt wurde, das fand ich damals dann schon irgendwie ein bisschen peinlich. Naja,
ja,
stimmt. Die Anekdote wollte ich mal loswerden.
Ja, naja, habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das irgendwann am Ende mal assoziiert damit, dass er die Unterlagen meint, weil er am Ende auch diese Pläne hat.
Ja, ja.
Dass
aber
er
das
die
weißt
meinte,
du in dem Moment ja nicht. Und da hat es auch keinen Sinn gemacht.
Krass. Ja, aber gut. Ja, ich gucke ja auch größtenteils dann im O-Ton, aber der Film hier aufgrund seiner nostalgischen Werte und ich finde Manfred Lehmann als Bruce Willis, Mann.
Den höre ich auch lieber als Bruce Willis Originalstimme.
Ja, der macht ihn besser und das Hut ab, das muss man als Synchronsprecher erstmal hinlegen. Finde ich schon sehr cool und weil du es gerade ansprichst, die haben ja diese unterirdischen Szenen, haben die in einer Wasseraufbereitungsanlage in L.A. gedreht.
Geil.
Und da wurde zum Beispiel auch Stirb langsam 4 dann gedreht.
Ah,
ein Teil davon. Also haben sie nochmal benutzt, die Location. Fand ich.
Also nicht wie manche türkische Filme einfach die alten Szenen nochmal reingeschnitten.
Hätten sie nochmal reinschneiden können. Marvin spielt auch in Teil 4 mit. Marvin hat den Fire Sale zu verantworten. Ja, und das ist aber übrigens in diesen Katakomben, als Bruce Willis dann auf dieser Leiter steht, das ist für mich der einzige One-Liner oder der einzige Monolog, den ich absolut unnötig finde, als er dann sagt, dieselbe Scheiße passiert demselben Typen im selben Jahr nochmal. Wo ich denke so, oh Leute, ey, wirklich?
Ja.
Also den hätten wir auch gerne weglassen können.
Vielleicht hat Bruce Willis darauf bestanden.
Ist
wollte ein bisschen mehr Tiefe in die Figur reinbringen.
Ja, Nee, also der ist der Spruch, den hätte ich nicht gebraucht, aber ansonsten ist der Film für mich nach wie vor ein absolutes Highlight, wenn ich den sehe.
Jo, schließe mich an.
Ja, cool. Dann würde ich mal die Punkte raushauen. Denn so in der allgemeinen Wahrnehmung liegt er da nicht unbedingt, denn er hat bei IMDb eine 7,2. 67er Metascore und eine 3,3 bei Letterboxd. Bei mir ist es eine ganz, ganz klare 10. Sehr, sehr schön.
Ganz klare Sache. Ich hatte Hammer. Im Vorfeld, als wir uns kurz geschlossen hatten, hatte ich ja hier gesagt, ey, ich habe gesehen, ich war eine Zeit lang viel zu streng unterwegs und habe halt meine Handvoll Lieblingsfilme eine 10 bekommen und habe den natürlich jetzt entsprechend nochmal unter meinen aktuellen Maßstäben bewertet. Ganz klare 10 Punkte, muss man gesehen haben.
Ich hatte den früher auch bei 9 oder so, oder bei 8,5, 9, irgendwas rum. Und da habe ich irgendwann gedacht, ey, du guckst den so oft und hast so viel Spaß damit. Warum hat er keine 10? Und da habe ich gedacht, ja komm, fuck it. Das ging mir tatsächlich zum Beispiel, also das ging mir bei diesen beiden Franchises so, einmal bei Indiana Jones und einmal bei Die Hard. Da sind die ersten drei Teile für mich alle irgendwann zu einer 10 geworden.
Ah, ja.
Weil ich die alle geil finde.
Okay. Ja, die waren halt für mich schon immer alle drei ersten Indiana Jones Filme eine 10, weil ich, also das war mein Traum. Ja, ich habe Indiana Jones in allen Facetten einfach immer schon geliebt.
Ja, aber das ist halt cool und deswegen finde ich die beiden Franchises, finde ich auch unfassbar geil. Die haben die ersten drei Filme, finde ich, alle auf ihre Art und Weise makellos.
Voll, absolut. Ich erinnere mich noch, ein damaliger Freund von mir hatte Geburtstag, der ist 15 geworden. Und wir meisten waren 15, ich glaube, da waren sogar zwei 14-Jährige dabei. Die Eltern haben sich gefreut, dass wir unterwegs sind und sind da einfach spontan ins Superlass gegangen, weil die gedacht haben, okay, lass mal probieren, Stück langsam 3, da FSK 16 Freigabe. Und dann konnten wir tatsächlich erfolgreich Tickets kaufen, haben uns mega gefreut, rennen halt schon die Treppe hoch und dann kam halt noch ein Mitarbeiter entgegen. Ihr seid doch noch gar nicht 16, aber wir haben uns so halt gefreut und sind so schnell die Treppe hochgerannt, der hatte gar keine Chance, uns da irgendwie groß aufzuhalten. Wir kamen eine Minute zu spät rein, aber ey, dann ging es halt auch schon gleich los mit der Szene mit dem Drahtseil und wir so, oh, du weißt schon, was da passiert, ne? Mit Kopf abgetrennt und ich so, ah, geil, wie Juni aus dem Zoopalast, Alter, bei dem Film. Das war ein absolutes Highlight.
Sehr auch geil.
Bei dem schwingt viel Nostalgie mit, aber ich habe mir noch schon Weile nicht mehr geguckt, aber bei dem gab es auch filmtechnisch ja nichts auszusetzen.
Ja.
War auch so eine geile Kombi, Bruce Willis und Samuel Jackson. Das hat perfekt zusammengepasst.
Ja, sehe ich genauso. Also falls wir irgendwann mal so eine Buddy-Action-Folge machen, dann muss ich den bringen, weil ich will auf den auch noch wichsen. Ich kann noch abschließend sagen, der Film hier war unfassbar erfolgreich. Bei 70 Millionen Budget hat er 240 Millionen eingespielt. War damit sogar erfolgreicher als Teil 1.
Okay.
Und das ist eine schöne Sache. Deswegen guckt diesen Film, gebt ihm Liebe. Er hat sie verdient.
Definitiv. Also als du den auf die Agenda gebracht hast, hat mein Weihnachtsherz auch sofort höher geschlagen.
Der hat mich tatsächlich auch in Weihnachtsstimmung gebracht, weil ich kam ja aus 32 Grad heißem Klima und bin am ersten Advent gelandet, quasi. Ja, und ich finde, ich musste mich irgendwie dann in Weihnachtsstimmung bringen und Die Hard 2 hat es geschafft. Den habe ich als erstes dann gesehen, mich in Weihnachtsstimmung zu holen. Wir haben dann noch ein bisschen Harry Potter geguckt, das hat auch noch geklappt. Mhm. Ja, und dann noch Santa Claus hier und deinen Film.
Ja, sehr schön. Und ich hatte schon die Sorge, du hattest noch nicht genug Stress auf dem Flughafen und im Flieger. Da musst du dir jetzt noch Stirb langsam 2 reinziehen, um da das nochmal Revue passieren zu lassen.
Passt super.
Aber ey, wir sind auch gerade dabei mit Harry Potter. Ich liebe ja die Reihe. Also alle paar Jahre ziehen wir uns die rein. Und bin auch froh, Natalie ist ja die Generation, die mit den Büchern groß geworden ist. Sie war alt genug, um dann den ersten zu lesen. Und ab da dann eben, was meinte sie? Ach genau, wir hatten ja gestern gequatscht, welcher Teil unser Lieblings-Harry Potter-Teil ist. Mhm. Und
jetzt bin ich gespannt.
Bei uns beiden ist es Teil 3, also Azkaban, Gefangener von Azkaban.
Gute Wahl.
Einfach weil der für mich dann diese Reihe nochmal auf ein düstereres Niveau gebracht hatte, was, finde ich, dem ziemlich gut getan hatte. Und ich mochte die ersten beiden auch wahnsinnig gerne. Also die ersten drei sind für mich 10-Punkte-Filme.
Ja, du merkst den ersten noch so ein bisschen diesen Chris Columbus Charme.
Absolut.
An.
Dieses Glöckchen, der Glöckchen-Soundtrack von John Williams, hast du viele Aspekte, die so an Kevin Allein zu Hause, auch ja von Chris Columbus erinnern, mit drin.
Ja, Kevin Allein zu Hause habe ich jetzt am Wochenende geguckt und Miri kannte den noch nicht.
Wow, Alter, das Hammer, ist echt krass. Ne?
Und dann fing der Film halt an und ich sag so, ey, übrigens, das ist der Typ, der den ersten Harry Potter gemacht hat. Und hör mal auf den Soundtrack, kommt dir das irgendwie ein bisschen bekannt vor? Ja, weiß ich nicht. Ich sag, klingt das nicht für dich ein bisschen wie Hedwigs Theme von Harry Potter? So? Ist nämlich auch derselbe Komponist und ich finde, das hört man extrem doll raus.
Total. Absolut.
Ja. Oh, ich hab sie so beneidet, dass sie das erste Mal Kevin Allein zu Hause gucken
konnte.
Das
ist echt krass. Also auch mit dem ist Natalie zum Glück groß geworden. Der wird auch bei uns jedes Jahr geguckt. Ja, also Kevin Allein zu Hause ist im Weihnachtsprogramm bei uns Pflicht. Und sie liebt auch der Grinch von Ron Howard. Ja. Hm, okay. Einfach auch aus Persönlichkeitsaspekten. Und der wird auch immer geguckt und fast immer wird Schöne Bescherung mit Chevy Chase und Griswolds geguckt und fast immer wird auch Die Gäste, die ich rief, geguckt mit Bill Murray.
Ja, bei Miri ist es Santa Claus mit Tim Allen.
Ah ja, aha.
Das ist so ihr bisheriger Go-To-Film. Ja, aber jetzt bin ich natürlich da, um filmische Erziehung zu liefern.
Ja, sehr gut. Wie fand sie denn Kevin Allein zu Hause? Kannst du was mit anfangen?
Sie hat auf jeden Fall ein paar Mal gelacht, deswegen gehe ich davon aus, dass sie den nicht so schlecht fand. Ja. Wir haben danach nicht großartig drüber geredet, sondern waren einfach so mal. Wir hatten an dem Tag haben wir auch Kekse gebacken.
Ah, okay.
Und waren noch kurz auf dem Weihnachtsmarkt und so. Es war sowieso ein sehr weihnachtlicher Tag. Haben dann noch ein paar Kekse dabei gegessen, als sie dann fertig waren. Und,
war
ein runder Tag.
Nehme ich an.
Was?
Ohne besondere Zutat, die Kekse, nehme ich an.
Oh ja. Nee, also die besondere Zutat ist da wahrscheinlich der Zuckerersatzstoff.
Nicht, dass sie deshalb gelacht hatte beim Film.
Nee, wir haben keine pflanzlichen Wirkstoffe eingebacken.
Ihr Zuckerersatzstoff, habt ihr Stevia reingeballert oder mit was habt ihr gebacken?
Nee, wir haben Erythrit genommen.
Aha.
Wir nehmen aber nächstes Mal wieder Xylit, weil bei Erythrit werden die Kekse etwas härter und irgendwie haben die so einen Geschmack, als wenn die kalt werden in deinem Mund.
Okay.
Und ich finde es geil, aber sie mag es nicht so gerne. Und deswegen haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir nächstes Mal wieder Xylit nehmen. Da merkt man gar keinen Unterschied.
Okay, muss ich mal probieren. Ich stehe ja voll auf dieses Schokokonfektzeug, was auch dann irgendwie Kälte im Mund spüren lässt. Oder ich habe ja eine Zeit lang geraucht, war nie irgendwie gefühlt nikotinabhängig, aber fand es halt cool, so ein Glimmstängel, habe ich vielleicht mal erzählt, in den Fingern zu halten und habe ja die räudigen. Fand ich damals geschmacklich mit 19 total geil. 18, 19, West Ice, ja, Mentholzigaretten. Oh. Ja, die hatten ja dann auch immer so einen kühlen Geschmack dir geliefert. Mhm. Ja, was es dann natürlich gesundheitlich für einen Rotz ist mit Mentholzigaretten, die ja die feinen Lungenhärchen anregen und dann sofort verbrennen, wenn du dir den Zug reinballerst. War damals natürlich noch total unerforscht. Die waren
Kennst
geil.
Du noch diese Kippen? Ich weiß gar nicht, von was die waren. Das könnte auch West oder Marlboro, da war in dem Filter so eine Kugel drin.
Nee, kenne ich nicht.
Und wenn du die zerdrückt hast, wurde das halt zu Mentholkippen. Das muss einfach Krebs in einer Kugel gewesen sein. Aber die fand ich voll geil. Was heißt, du hast einfach eine normale, ich habe ja auch mal geraucht, du hast eine normale Kippe geraucht. Mhm. Und wenn du keinen Bock mehr auf diesen Ekelgeschmack hast, also die Kugel zerdrücken, hat es eben noch eine erfrischende Mentholzigarette.
Voll gut, Alter.
Beste Erfindung der Welt. Scheiß auf das Rad.
Voll gut,
das
Alter.
Das ist die Beste.
Diesen Kaugummi da drin. Dann bräuchten sie noch irgendwie, müsste dann die Verpackung mit so einem frischen Tuch, damit man diesen Nikotingeruch von seinen Fingern noch abwischen konnte, versehen sein. Das wäre perfekt gewesen.
Das wäre tatsächlich ziemlich gut gewesen.
Ja, liebe Zuhörende der Generation X und Z, ich krieg's nicht mehr zusammen, welche Jahrgänge ihr genau seid. Falls euch das total fremd vorkommt, Dennis und ich kommen noch aus Generationen, da gab's ein Ypsheft und im Ypsheft gab's noch Gimmicks wie eine Zigarette mit echt aussehender Glut. Ja, wir sind aufgewachsen mit Schokozigaretten oder Kaugummi-Zigaretten. Das war das Normalste auf der Welt. Ja, und ich unterstelle mal der Tabakindustrie nicht mal da Böswilliges dabei, dass sie schon Kinder im Kindesalter die ranziehen wollten, sondern es war einfach war der Standard.
Purer Zufall war das. Genau.
Ja, wahrscheinlich stecken Prada und Gucci und sämtlich und Christ vor allem hinter den Knabber-Zuckerperlen-Ketten, ja, für Armgelenke und.
Ah, die waren auch so geil. Ja, so geil.
Du warst doch voll der King, Alter, wenn du da mit diesen Ketten aufgekreuzt bist, der Schokozigarette im Mundwinkel. Möglicherweise noch diese, ich habe vergessen, von welcher Firma, da konntest du dir dann diese Paprika-salzigen Dinger, konntest du dir über die Finger, sah dann aus wie so ein fetter Ring.
Ah ja.
Auch noch raufziehen.
Das ist, glaube ich, Lorenz.
Ja, kann sein.
Schöne Grüße an einen Kumpel, der arbeitet da.
Sehr schön. Ja. Die werden ja noch produziert, also voll gut. Ja, manches gibt es dann doch noch erhältlich. Aber wenn du mit dieser Kombi aufgeschlagen bist, dann warst du der King und musstest dir auch keine Sorgen machen, dass du den Abend verhungerst.
Ja, und für einen Halloween-Filmabend hattest du diese Hexenhütchen für die Finger. Wow. Knaller.
Alter, bitte.
Wo du gerade Generationen sagst, ich war ja super schockiert, dass ich ein Millennial bin. Ich dachte immer, das wären Leute, die ums Millennium geboren sind. Das sind aber halt alle, die von 1980 bis 99 geboren sind.
Ich bin so ganz knapp kein Millennial. Ja,
du bist Generation X.
Ja. Ach, ich bin Generation X. Cool, okay. Ist. Ja. Aber da muss ich mir endlich mal einen Film reinziehen, habe ich bis heute noch nicht gemacht.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob dann danach, nach den Millennials, ob da Gen Z kommt. Weil dann hätten sie Y übersprungen, die Arschlöcher. Ich wäre gerne Y gewesen. Jetzt bin ich ein Millennial, so das Schimpfwort für alles.
Ja, das stimmt. Kacke.
Ja, wobei Gen Z ist ja jetzt der neue Fokus.
Die wollen alle nicht arbeiten.
Ja. Ich will auch nicht arbeiten. Ich will podcasten, den ganzen Tag.
Ich habe ja auf Arbeit auch nur meinen Mikrokosmos und natürlich gibt's da auch jungsche Leute. Ich kann das ja gar nicht bestätigen. Ich krieg's vor allem nur irgendwie medial mit, diese Vorwürfe. Auf Arbeit, ja ich feiere das, da packen alle an, egal welche Generation, welches Geschlecht und sonst weiter. Also.
Das ist ja eine geniale Überleitung für deinen Film.
Ja, aber ich wollte noch eine Sache raushauen wegen den Süßigkeiten. Hatten wir ja schon mal eine Top 3 mit Süßigkeiten.
Oh ja.
Wie schon vorhin erwähnt, ich bestelle halt ziemlich viel auch bei eBay oder ersteige halt ziemlich viel Kram bei eBay. Und es gibt halt auch echt immer noch die Verkäufer, die es gut mit den Käufern meinen und mal so kleine Süßigkeiten beilegen. Mhm. In der Hoffnung, dass die Bewertung dann noch positiver ausfällt. Gab mal eine Zeit, da hat es bei mir tatsächlich Einfluss gehabt. Mittlerweile ratter ich einfach alle Bewertungen in einem Rutsch durch, alle paar Wochen, damit ich das erledigt habe. Ich bin auch ein Typ, ich bewerte zu 100%. Ja. Mhm. Auch mal negativ oder neutral, wenn ich einen Wichser hatte. Hatte ich in letzter Zeit mal wieder ein paar Mal. Egal, andere Geschichten. Auf jeden Fall, ja, gibt's halt ab und zu noch Süßigkeiten in den Paketen. Und halt, ich wusste gar nicht mehr, dass es die noch gibt. Oder wer weiß, ob die überhaupt noch aktuell, ob vielleicht noch ein Relikt aus den 90ern, 80ern war. Eine Leckmuschel.
Alter. Hast du mal aufs MAD geguckt?
Nee, da gibt's ja gar nicht. Also das ist nur transparente Verpackung.
Geil.
Ich habe die Natalie hingelegt. Ich habe ihr auch fairerweise gesagt, hör zu, das kommt von dem eBay-Paket. So, weil die sonst immer sagt, boah, du ziehst dir echt diese Scheiße rein. Also bei ihr würde es konsequent im Müll landen, weil sie einfach Schiss hat, dass da irgendjemand einfach Scheiße beigemengt hat.
Liquid LSD reingepackt hat. Genau.
Liquid LSD. Aber die Leckmuschel, Alter, die fandst du lustig. Die ist erstmal in der Schublade und naja, wer weiß. Ich hab's gefeiert, eine grüne Hammer. Leckmuschel.
Ich will auch eine Leckmuschel. Für einsame Stunden.
Ah, sehr schön. Bieten wir doch schönes Sample-Material auf.
Ja.
Lieber Guess.
Leck die Muschel.
Ja. Ja, jetzt Überleitung zum Film. Ich hab's verpasst.
Mit einer Leckmuschel verdammt schwierig.
Es tut mir total leid, dass ich ein paar Mal jetzt schon halbwegs gute und gerade die sehr gute Überleitung verpasst habe. Egal, ich spring mal. Ach so, ich wollte ursprünglich auch bei dem Budget überleiten. Ja, weil du hattest nämlich auch erwähnt, dass Stirb langsam 2 nämlich eben finanziell ein Erfolg war. Ich nehme mal die Überleitung. Weil der Film, den ich mitgebracht habe, war es eben leider auf dem Papier laut IMDb nicht. Mhm. Hat 2,4 Millionen Dollar geschätzt gekostet, hat weltweit so etwas über 600.000 Dollar eingespielt. Boah, keine Ahnung, das ist so schwer zu sagen, weil es ist eigentlich auch eine japanische Produktion. Ich vermute, die hat ganz stark natürlich dann auf dem DVD-Markt ja Geld reingeholt. Sony war damit beteiligt. Und ja, als Produktionsstudio unter anderem Madhouse. Und die kann man natürlich kennen, vor allem die Anime-Leute unter uns, wenn wir denn welche haben, was mich ja persönlich sehr freuen würde. Die kennen Madhouse sicherlich, oder auch andere Filmfans kennen Paprika, ja, den haben die zu verantworten. Ansonsten ein paar Serien wie Hunter x Hunter, die haben die Anfangszeit von One Punch Man umgesetzt, 2015 bis 2017. Und ja, ziemlich bekanntes Anime-Studio. Die waren hierfür verantwortlich und die Rede ist von Tokyo Godfathers. Und ich hatte einfach Bock, einen Film zu picken, den ich anfänglich gedacht noch nicht kenne und nicht so typisch ein Weihnachtsfilm ist. Ja, wir auch nicht den Anspruch haben, ein Podcast zu sein, der das 20. Mal über denselben Film quatscht, den schon 100 andere Podcasts gebracht haben. Also dachte ich, Tokyo Godfathers, ja, das wird endlich mal Zeit, den zu gucken, und hatte dann den Film angemacht und gleich bei der ersten Minute festgestellt, ah, scheiße, hast du doch schon gesehen. Aber ey, hat dem Ganzen ja keinen Abbruch getan. Weil
das ist schon mal gut.
Ich stehe auf Anime-Filme und sage auch bewusst Filme. Serien sind mir oft zu langatmig. Die muss dann wirklich dann auch gut sein. Da bin ich auch mal Lee dankbar, wenn er Tipps raushaut, weil da schwimme ich oft auf seiner Welle mit, inhaltlich. Ja, wenn er was gut findet, dann finde ich es oft auch gut. Bei Guess weiß es auch oft so. Genau, aber Anime-Serien, Alter, wenn ich da jetzt noch ein Kapitel aufschlagen müsste, ich müsste kündigen, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, auch ziemlich viele gute Serien, aber ich habe die Zeit einfach für nicht. Von daher freue ich mich, wenn es Anime in Filmlänge einfach für mich am Start ist. Und hier mit 92 Minuten auch echt überschaubar. Aus dem Jahr 2003, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, folgen wir vorrangig erstmal drei Figuren und es zeichnet den Film aus, und der gilt halt so ein bisschen als auch Weihnachtsfilm, weil er eben an Weihnachten spielt. Und wir folgen nämlich drei Hauptfiguren. Jin, passt gut der Name und sicherlich auch ein Kosename, weil wir hier einfach einen krassen Alkoholiker haben. Ja. Wir folgen einem Transmenschen, und das sicherlich im Jahre 2003 für einen japanischen Anime auch nicht so typisch, Hana, und einer frisch von zu Hause ausgerissenen Teenagerin Miyuki, die da zusammen einfach in den Straßen von Tokio unterwegs sind und da in so einem örtlichen Bezirk, wo anscheinend auch eher ein bisschen betuchtere Leute leben, weil die leben halt von dem, was die Leute wegschmeißen, befinden sich da auch in so einer Gasse, und da hast du dann eben schon auch gute Ware und Sachen, die man da essen kann, die da frisch weggeworfen werden. Und so sieht man sie halt irgendwie sich unterhaltend auf diesem Müllberg und plötzlich Babygeschrei wahrnehmen an diesem kalten Dezembertag. Und ja, die entdecken da eben Baby, was offensichtlich ausgesetzt wurde. Und fangen dann erstmal darüber an zu streiten, wie sie jetzt mit der Situation oder dem Baby sozusagen umgehen. Weil Hannah, der Transmensch, besteht darauf, dass es eben nicht zur Polizei gegeben wird, sondern lieber erstmal rausfinden will, wer die Eltern sind, und rausfinden will, warum Eltern sowas tun können und einfach ein Baby in der Kälte aussetzen. Also kriegt das Kind auch erstmal, das Baby erstmal einen Namen, ja, Kyoko. Hab herausgefunden, Ko heißt auf Japanisch Kind, und es gibt verschiedene Übersetzungen von Kyoko, ist ein typischer, auch sehr lang existierender japanischer Vorname. Und es kann unter anderem ja so reines Kind bedeuten. Ja, unschuldiges Kind, was natürlich in dem Moment auf das Baby erstmal zutrifft. Und ja, so folgen wir dann halt dieser Geschichte. In dem Korb, in dem sich das Baby befindet, gibt es auch einen Schlüssel zu einem Schließfach, erstmal herausgefunden werden muss, wo sich das befindet und was da sich dahinter verbirgt. Und in dem irgendwann finden es, in dem Schließfach, gibt es dann erste Anzeichen darüber, wer die Eltern sein können. Und ja, so folgen wir den dreien mit dem Baby zusammen halt einem ziemlich wilden Abenteuer durch die gezeichnete Landschaft Tokios. Wir kriegen natürlich auch typisch Japan die Yakuza zu Gesicht und da vor allem den Yakuza-Boss, mit dem die sich da anlegen. Und was den Film halt natürlich vor allem auszeichnet, dadurch, dass die drei Hauptfiguren natürlich so unterschiedliche Charaktere sind und eben obdachlos sind, da aber irgendwie zusammen agieren, kriegen wir halt immer wieder mit, was von ihrer Vergangenheit, weil sie sich dann eben auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Und das ist das, was den Film auszeichnet. Das ist aber auch das, wo ich leider sagen muss, dass der Film, der ist schon ziemlich beliebt. Ja, der ist auch schon ziemlich bekannt. Und es gibt Anime, für mich muss es gar kein Realfilm sein mit echten Schauspielern, um mich emotional mitzunehmen. Letzten Glühwürmchen war ein Anime-Film, ja, da habe ich tatsächlich Tränen vergossen als erwachsener Mensch. Der Film nimmt mich hier definitiv auch emotional mit, aber wahrscheinlich nicht so sehr, wie er es bei vielen anderen Menschen tut, wenn ich so Bewertungen sehe und Rezensionen sehe. Der ist sehr gut gezeichnet, der ist auch eher so ein bisschen trister gehalten und in eher Erdfarben gehalten. Ich mag das Setting, ich mag vor allem diese sehr heterogenen Charaktere. Ja, aber das ist jetzt nicht einer meiner Lieblings-Anime-Filme, muss ich irgendwie dazu sagen.
Ja, witzig, weil ich sehe das sehr ähnlich. Mhm. Ich habe damals als erstes von Satoshi Kon habe ich Paprika gesehen.
Ja.
War absolut geflasht von diesem Film, wie geisteskrank der animiert ist, wie wild der durcheinander wirft und wie klug der dabei geschrieben ist und wie viel der aufmacht und wie viel Freiraum der zum Interpretieren lässt. Dann dachte ich mir, okay, komm, jetzt machst du weiter. Und Tokyo Godfathers war damals gerade bei Netflix. Und passend zu Weihnachten dachte ich so, ey, komm, geil, wenn der Typ einen Weihnachtsfilm macht, wow. Und dachte so, vielleicht geht das eher so in so eine ruhigere Richtung oder irgendwie. Und es fing ja auch ein bisschen so an. Aber der Film hat für mich, irgendwie ein Problem. Er ist teilweise zu aufgedreht, um die besinnliche Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Und er kriegt auch gleichzeitig aber diese emotionale Tiefe dann irgendwie nicht gebacken, die ich dann gebraucht hätte, um so ein leises weihnachtliches Drama, um diese drei Charaktere halt zu, wenn man das Baby dazu nimmt, meinetwegen vier, irgendwie, um mich da rein zu fühlen, so richtig. Es hat in Teilen geklappt, aber es gab immer wieder Passagen, wo ich gedacht habe, jetzt habt ihr mich wieder von der Fahne gelassen.
Ja.
Weil es mir dann irgendwie zu laut oder zu, weiß ich nicht, war. Ja, also irgendwie hat es mich immer wieder rausgekickt.
Ich habe es für mich dann eben festgemacht an Transmensch Hannah, die ich wirklich ja für dieses Jahr und in einem Anime echt schon eine coole Figur an sich finde, dass es so eine Figur gibt. Aber die war mir manchmal halt zu überzeichnend und manchmal eben zu stereotypisch. So. Da hast du schon manchmal komplexe Figur in ihr drin, aber das hat mich dann immer mal wieder ein bisschen so zurückgeworfen in dem, wie sie sich dann verhält und dann eben so stereotypisch verhält, was gar nicht notwendig gewesen wäre. Bei dieser Figur halt. Und damit habe ich mich dann auch ab und zu schwer getan. Ja. Aber es ist cool, dass du es erwähnst, weil Satoshi Kon habe ich nämlich bisher noch nicht erwähnt. Auch bei mir war das mit Paprika, Alter, da dachte ich, was für ein genialer Film. Ich kannte davor auch schon Millennium Actress, den fand ich auch ziemlich gut damals.
Habe ich jetzt dieses Jahr das erste Mal gesehen. Mir fehlt nur noch der bekannteste.
Perfect Blue meinst du dann wahrscheinlich?
Ja.
Aus dem Jahr 97. Den habe ich auch irgendwann mal gesehen, aber ich erinnere mich da leider nicht mehr so wirklich dran. Ich habe einen sehr guten Kumpel, der ist immer noch anime-technisch unterwegs. Ja, der ist zum Beispiel ein Liebhaber von One Piece, auch dann eine Serie, die mich prinzipiell interessiert. Da müsste ich aber Monate wahrscheinlich investieren.
Ja, ja, es gibt ja gerade sau viel im Anime-Bereich, was auch richtig gefeiert wird. Mhm. Ich komme da gar nicht, also bei Serien sowieso gar nicht mehr hinterher. Aber auch sowas wie Chainsaw Man und so, da gehen ja irgendwie schon so ein paar Dinge durch.
Verrückt.
Das boomt ja schon krass. Und ich hätte schon mal Bock, ich hätte tatsächlich noch mal Bock, dass wir eine Anime-Folge machen.
Ey, gerne. Sehr gerne.
Aber auch so, weil es gibt ja auch da diese Hardcore-Gore-Geschichten.
Ja, genau.
Was ich gar nicht brauche, ist dieses Rapey-Kram, wo dann da so dieses Tentakelmonster XY vergewaltigt irgendwelche Mädchen.
Sowas wie Otsuko Doji wahrscheinlich.
Ja, also habe ich gar keinen Bock drauf, aber naja.
Ja, können wir sehr gerne ins Auge fassen. Ich kenne ein paar OVAs, das war dann immer so das höchste der Gefühle für mich, aufgrund der Laufzeit. Ich liebe ja Record of Lotus War zum Beispiel, was ja sehr stark an Herr der Ringe erinnert. Mhm. Oder die Ninja Scroll OVA habe ich mir damals auch reingezimmert. Da gibt schon echt eine Menge gutes Zeug. Also können wir sehr gerne ins Auge fassen. Und natürlich kenne ich ja fast alles von Studio Ghibli. Genau. Und da komme ich dann mich auch zur Co-Regie kurz zu sprechen. Das ist Shogo Furuya. Der hat, genau, wie erwähnt, schon Co-Regie geführt. Die beiden kennen sich dann eben auch zum Beispiel unter anderem von Millennium Actress. Waren ziemlich viele Anime-Produktionen mit involviert, also bei vielen Studio Ghibli-Filmen, aber außerdem Ninja Scroll, der Film, bei Jinro, der ist ja auch bekannter, und Satoshi Kon, ich spring mal wieder zu ihm, der hat hier auch das Drehbuch geschrieben. Der Film basiert nämlich auf einem Roman namens Three Godfathers von Peter Klein, und der Stoff ist halt schon ein paar Mal verfilmt worden. Unter anderem auch filmisch als Spuren im Sand aus dem Jahr 1948 mit John Wayne, wobei man die Filme jetzt inhaltlich nicht groß vergleichen kann. Ja. Also da geht es halt darum, dass ein Baby gefunden wird und dass sich da erwachsene Menschen, fremde Menschen irgendwie drum kümmern müssen. Ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Neben Satoshi Kon hat auch Keiko Nobumoto das Drehbuch geschrieben. Der ist auch schon verdammt lange im Anime-Business. Hatte bei Akira aus dem Jahr 1988 die Produktionsleitung. Also wenn euch Zuhörerinnen hier so die Titel gar nichts sagen, ich behaupte mal, Akira ist schon einer der, den man gesehen haben sollte in seinem filmischen Leben. Hatte auch das Drehbuch geschrieben für Cowboy Bebop, den Film und die Serie, auch sehr berühmt. War aber auch im Videogame-Business tätig, hat nämlich zum Beispiel von Kingdom Hearts den Scenario-Supervisor gemacht. Kingdom Hearts ist ja, falls euch das nicht sagt, die Verschmelzung von Final Fantasy, so den Square Enix-Rollenspielen mit Disney. Gibt es mehrere Teile. Hab sie noch nicht gespielt. Genau, aber leider war er ist nämlich im Jahr 2021 verstorben mit gerade mal 57 Jahren. Und Satoshi Kon eben auch sehr früh gestorben. Ja, 63 geboren, 2010 schon verstorben. Von dem kriegen wir leider eben auch keine neueren Werke mehr zu Gesicht. Ich habe es mir gespart, die Synchronsprechenden mir anzuschauen und zu recherchieren. Da gibt's schon ein paar, die was gemacht haben. Genau, aber Japanisch, da bin ich dann, ja, ich habe mir den Film auf Deutsch einfach angeguckt, da war ich faul.
Ja, das habe ich genauso gemacht.
Ansonsten ein paar Trivia Facts hatte ich mir notiert. Es gibt natürlich immer wieder Bezug auf Weihnachten, also hier Weihnachten vom 25.12. Da sieht man halt immer wieder die Zahl 12-25 auftauchen auf einem Schlüsselanhänger, bei einer Taxifahrt, den Preis und so weiter. Genau, bei einer runterzählenden Uhr und so weiter. Genau, und wir sehen halt auch immer wieder Referenzen in Form von im Hintergrund hängenden Filmpostern von Filmen, eben von Satoshi Kon, zum Beispiel zu Perfect Blue. Das ist natürlich auch ganz nett zu sehen.
Ja, da viele Easter Eggs, wie so häufig bei ihm. Ja. Viel zu entdecken im Hintergrund.
Auf jeden Fall. Ja, ich habe sonst nur noch die Punkte am Start. Möchtest du noch was loswerden?
Ja, hau mal gerne raus.
bei IMDb eine ziemlich gute 7,8 bei einem Metascore von 75. Die Letterboxd-Community ist bei 4,2 unterwegs. Bei mir war es ja jetzt eine Zweitsichtung und habe hier auch nochmal ein bisschen aufgewertet von 7 auf eine 7,5 im Vergleich zum ersten Mal.
Ja, da kannst du drücken.
Sehr schön, haben wir weihnachtliche Harmonie. Ja,
ja, so ist es. Da, cool. Ja, also bei mir hat er sich nicht verändert zur Erstsichtung. Ich würde ihn aber trotzdem gerne noch besser finden.
Ja, gib mir genau.
Ich schaff's nur nicht.
Ja.
Aber trotzdem, also 7,5, Leute. Kein schlechter Film.
Mhm.
Nur bei Satoshi Kon erwarte ich oder hatte ich die Hoffnung, dass es noch eine 10 regnet.
Ja.
Muss ich wohl noch Perfect Blue gucken. Da habe ich die Hoffnung, dass es klappt.
Ja, die Anzeichen stehen dafür.
Ja, dann sind wir uns ja heute sehr, sehr, sehr einig. Sehr schön. Und jetzt kommt etwas, worauf ich mich sehr freue. Denn wir haben euch heute eine ganz besinnliche, retrospektive Anekdoten-Top 3 mitgebracht. Also ganz auch in Daves Sinne. Denn wir reden heute über unsere drei liebsten Weihnachtsgeschenke, die wir jemals bekommen haben. Also eine sehr persönlicher Einblick in unsere Geschenkehistorie. Ich habe für nächstes Jahr auch schon ein Thema, die drei coolsten Weihnachtsgeschenke, die wir jemals verschenkt haben.
Oh, andersrum. Okay.
Da wird es mir übrigens einfacher fallen, weil ich dachte, mein Gehirn würde besser funktionieren und
ja.
Mir fällt mehr ein, aber ich konnte so die letzten Jahre ganz gut rekonstruieren.
Okay. Bei mir haben sich ein paar Sachen sehr eingebrannt. Da erzähle ich dann halt eher eine Anekdote, als dass es in meiner Top 3 gelandet ist. Und habe es mir einfach machen können. Ja, ich habe zumindest dokumentiert bei den Filmen in meiner Sammlung, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Und bei denen, die ich geschenkt bekommen habe, ob zu Geburtstag oder zu Weihnachten, da steht halt eine Null drin. Danach konnte ich filtern. Deswegen habe ich hier halt ausschließlich Filme am Start, wo ich auch noch ziemlich gut weiß, ja, ob ich die zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekomme. Wo es langsam schwierig wird, ich müsste dokumentieren, von wem ich die geschenkt bekommen habe. Bei denen, die ich hier mitgebracht habe, was kein Problem, das kriege ich zusammen. Aber es wird langsam echt
schwierig.
Oft auch die Leute keine Filme mehr, weil auch sagen, ich habe doch sowieso schon alles, immer das Gleiche mit dem Film, wünsch dir doch mal was anderes. Und ja, ich muss ihnen leider recht geben, insofern, als dass ich mir dann eben auch irgendwann nicht mehr merken kann, wer mir was genau geschenkt hat, bilderweise.
Ja, ich musste da ein bisschen länger überlegen, weil ich das irgendwie aus gegebenen Gründen musste ich einen Teil meiner Weihnachtsgeschenkhistorie aus meinem Gehirn verdrängen, weil sie ein wenig Geschmäckle bekommen haben in den letzten Jahren, um das mal nebulös zu formulieren.
Ja, verstehe ich. Ja, da habe ich auch konsequent die Geschenke von meiner Ex-Freundin. Da waren auch ein paar ziemlich gute Filme dabei, die habe ich auch jetzt unberücksichtigt lassen.
Ja, irgendwie kriegen die immer so ein Stain dann. Aber egal. Am Ende habe ich mich für die drei geilsten entschieden und das
cool.
Ist auch schwer zu toppen. Ich fange mal mit Platz 3 an, was ein absolutes Luxus-Weihnachtsgeschenk ist, was mir durchaus bewusst ist. Aber 2004, ich war gerade 18 geworden und naja, ich hatte gerade einen Führerschein gemacht. Und meine Oma musste auch dringend ihren Führerschein abgeben, weil sie damals schon über 80 war. Mhm. Und so hat sie ihren roten, sehr weihnachtlichen Toyota Starlet mit 4 Gängen und Schok mir quasi vermacht. Und erstes Auto, dieser geile lange Schaltknüppel, den man so richtig geil rühren konnte. Und das war so eine richtig schöne kleine Rennpappe mit 4 Gängen, konnte natürlich auch gut Gas geben. Es war Weihnachten, es lag ein bisschen Schnee, man konnte noch ein bisschen driften. Top.
Ja, cool, ich musste gerade recherchieren, wie der Toyota Starlet aussieht. Ja, geil. Ich bin ja auch dank meines Großvaters väterlicherseits auch mit dem Toyota groß geworden. Ja, der hat den bis zum Ende auch gefahren. Also habe ich sehr gefeiert.
Ja, ein cooles Ding. Die erste Abendshandlung nach Weihnachten war dann ein Konzertbesuch in Hamburg auf der Reeperbahn bei Jimmy Eat World.
Auch nicht schlecht.
Das weiß ich auch noch. Ja, das auf jeden Fall mein dritter Platz.
Cool. Ja, ich will erstmal die Anekdote los. Ich habe sie ja schon auch immer mal wieder erzählt, aber sie kriegt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Bedeutung, wenn man eins der ersten Weihnachtsgeschenke, die ich so bewusst als Kind auch wahrgenommen hatte, wenn ich die noch erzähle. Ich habe jetzt 2 Jahre bei meiner Tante gewohnt. Meine Mutter hatte sich von meinem Vater getrennt, ist mit meinen beiden jüngeren Brüdern schon mal nach Berlin gezogen, aus bestimmten Gründen. Und genau, meine Patentante, liebe Grüße an Bettina, falls sie hier mal reinhört.
Ich hoffe.
Die hatte auch davor, vor der Trennung meiner Mutter schon mal gesagt, du, wenn irgendwas sein sollte, ich nehme David sehr gerne, gar kein Problem. Ich fand es damals, für mich war das irgendwie emotional nicht so greifbar. Ich habe meine Mutter natürlich vermisst, ja, meine Brüder natürlich irgendwie auch. Aber irgendwie war es ja für mich ein positiver Aspekt, dass ich halt in Süddeutschland erstmal geblieben bin, da wo ich auch ja, meine Wurzeln hatte, mein Vater auch immer noch gelebt hatte und auch immer noch lebt. Und ich dann eben 2 Jahre mit meinen 3 Cousinen, alle 3 ein bisschen jünger als ich, groß geworden bin. Und ja, eine dieser Cousinen, ich weiß nicht mehr, welche von den 3 es war, ja, kam dann irgendwie vor Weihnachten zu mir. Oh, David, hier, ich habe gesehen in dem Schrank, da sind die Weihnachtsgeschenke versteckt und du kriegst die Playmobil Ranch, die du dir gewünscht hast. Und ich dachte mir, wow, cool. So ein großes Geschenk hatte ich damals nicht bekommen. Mein Onkel hat ziemlich gutes Geld verdient, hatte damals für SICK gearbeitet. Die war nämlich in Waldkirch. Hab da 2 Jahre in Waldkirch gewohnt, kennt eigentlich niemand. Bei mir auf Arbeit kannten dann irgendwann mal die Leute Waldkirch, weil unser jahrelanger Auditor für ISO 9001 eben auch Waldkirch kam. lustigerweise haben die ihn halt nicht verstanden. Mir war das ja wurscht. Ich kann ja alemannisch ganz gut verstehen. Deswegen konnte ich dann auch immer übersetzen, wenn er dann die Auditmaßnahmen im alemannischen Dialekt vorgetragen hatte. War eher alemannisch als Hochdeutsch. Er hat es probiert. Aber ich ging nicht so auch der Baden-Württemberg hier Werbeslogan so. Wir können alles aus der Hochdeutsch. Ich glaube, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nachgeguckt und oh, cool, die Playmobil Ranch, unglaublich. Ja, war irgendwie so ein Häuschen aus Plastikholz, also Plastik, was nach Holz aussehen sollte, ein paar Tiere, ich glaube irgendwie ein Cowboy und so weiter und Gatter. Und dann hat irgendwie, ich glaube, eine andere meiner Cousinen mich verpetzt. So, bei meiner Tante. Hier, der weiß schon, was er kriegt. Wichserin, ja. Die eine sagt, hier kriegst du, die andere hat gleich verpetzt. Also hatte meine Tante natürlich im damaligen Unvermögen der Erziehung irgendwie dann rausgehauen. Ja, nee, das kriegst du dann nicht. Jetzt weißt du es ja, du kriegst gar nichts. Irgendwie sowas war das. Und natürlich gab es sie dann trotzdem. Ja, das war das erste Weihnachtsgeschenk, was bei mir im Gedächtnis geblieben ist. Und ein Jahr darauf, ich war ja dann, das war ja paradox. Ich hatte ja hier, glaube ich, mal erzählt, also meine Tante war eher auch damals, für damalige Verhältnisse ziemlich öko unterwegs, aber schon auch ein bisschen ambivalent, weil sie mochte ja 0,0 meine mitgebrachten He-Man-Figuren, die ich mir von meinen ganz wenigen Taschengeld damals gekauft hatte, auch ein paar Hörspielkassetten, und ich musste sie halt wirklich für unglaublich wenig Geld zwangsweise an meine Tante verkaufen, hatte dann ein paar Tage später den Müll rausbringen müssen und da dann eben in der Mülltonne diese ganzen He-Man-Figuren liegen sehen und dachte mir, shit, oh, kriege ich die hier irgendwie wieder raus und versteckt und so weiter. Und ich dachte, nee, das kommt auf jeden Fall raus. Ich lasse die da drin. Und war dann halt irgendwann indoktriniert vom Spielzeug meiner 3 Cousinen, die natürlich mit dem anderen Krempel gespielt haben, ja. Barbie, Regina Regenbogen, Mein kleines Pony und alles, was so in den 80er Jahren, End 80er Jahre angesagt war. Und für mich war das dann halt Normalität, ja. Deswegen hatte ich mir dann zu dem Weihnachten darauf, und das war dann zum Glück das letzte Weihnachten bei meiner Tante. Ich liebe sie natürlich, ja, familiär, aber das war dann schon schwierig. Habe ich mir eine Barbie-Puppe ja gewünscht, mit Kamm, mit Bürste zum Haarebürsten, diese blonden, langen Kunsthaare.
Ja, man kennt sie.
Und dann, halbes Jahr später, stand eben, ja, meine Mutter hat in der Zwischenzeit gesagt, hier, ich habe endlich eine größere Wohnung, besseren Job. David, wenn du magst, du kannst nach Berlin kommen. Ich so, yeah. Und also ab nach Berlin-Kreuzberg im Jahre 1990 mit einer Barbie-Puppe im Gepäck, wo ich sehr schnell dann festgestellt habe, okay, shit, dieses Weihnachtsgeschenk hatte mir echt viel bedeutet, aber es sollte mir jetzt hier erstmal nichts weiter bedeuten.
Tausche Barbie gegen Butterfly.
Ja, genau.
Sag mal, war das diese Ranch?
Ja, absolut.
Die hatte ich nämlich auch.
Ach, lustig, Alter, geil.
Die habe ich so gefeiert.
Die war mega. Ich habe da echt unglaublich viele Stunden mit verbracht und da rumgezockt mit dem Playmobil-Shit.
Und ich wollte immer das Western Ford haben, aber das habe ich nie bekommen.
Ah, ja.
Und ich hatte so Wichser-Kinder, die, es war eine Freundin von meinen Eltern und die beiden Kids hatten irgendwie alles und die hatten halt diese Western-Eisenbahn, das Fort, die Ranch und die hatten einfach diese ganze Western-Welt und ich habe die so gehasst dafür.
Ja, Mann.
Ich hätte es am liebsten alles kaputt gemacht. Der eine hieß auch noch Kai Philipp, das war schon so ein Name, Alter, kannst du direkt eine Schelle geben.
Ja. Naja. Weiß gar nicht, was das Zeug mittlerweile wert ist, ob man aus nostalgischen Gründen sich das, ja?
Ich hab das noch.
Ah, du hast es sogar noch, ja, sehr geil.
Das Piratenschiff.
Ey, mega, wollte ich nämlich gerade erzählen. Ich bin dann nach Berlin gekommen mit meiner Playmobil Ranch. Wie gesagt, Barbie-Puppe wurde beiseite gepackt oder entsorgt, ich weiß es nicht mehr. Mein mittlerer Bruder hatte eben dann das Piratenschiff und das war ja wohl auch der Überknaller mit diesen so Kanonen geil. Und so weiter. Ja, Mann, das hab ich auch hart gefeiert.
Richtig cool. Ja. Das habe ich so lange gespielt. Ist der Hammer.
Ja, mega. Ist ja auch irgendwie unkaputtbar, das Playmobil-Zeug.
Ja.
Ja. Apropos unkaputtbar, sind auch Filme und Serien. Jetzt komme ich mal endlich, tut mir leid, endlich mal zu meiner 3 bei der Top 3. Und ich habe das schon ziemlich gefeiert. Da ist natürlich, habe ich einen kleinen Tipp gegeben, was ich mir so wünsche. Aber ey, meine Brüder und mein Vater haben sich dann irgendwann zusammengetan und mir Cowboy Bebop, wir sind ja beim Thema Anime jetzt gerade gewesen, Cowboy Bebop, die komplette Serie von 1998 geschenkt als sogenannte White Vinyl Komplettbox. Boah, die sieht von der Aufmachung her schon sehr, sehr geil aus, hat auch ziemlich viel Material da mit drin. Ist natürlich schon längst ausverkauft. Ich glaube, bei Amazon geht's da ab 200 Euro oder so irgendwie aufwärts los. Hab bei eBay gar nicht geguckt. Wollte ich hier bringen, weil es ein familiäres Geschenk war und Kontext Anime ist. Und ja, ich die Serie auch noch gar nicht kenne. Kenne nur
ich
den Film.
Nicht.
Hab da aber irgendwie tierisch Bock drauf.
Sieht auf jeden Fall wild aus vom Konzept.
Ja. Achso, ich wollte eigentlich auch mit 90s erwähnen, dann ist mir eingefallen, ach nee, das war ja ein Geschenk zu meinem Geburtstag von meiner Mutter nämlich mal, also hier mit 90s von A24, ja. Das habe ich sehr gefeiert, weil ich mir den gar nicht gewünscht, ich kannte ihn schon, habe ihn gesehen, meine Mutter kam da einfach so von sich aus mit dem Film an, ich so, Alter, Woody, Respekt, A24 und hier dieser Film und sie meinte, ja, vom Cover und ich habe mit einer Verkäuferin gequatscht und vom Inhalt her hat mich das so an dich erinnert und deine Jugend in den 90ern, ich so, cool, Alter.
Haut hin. Ja, den Film habe ich auch sehr gefeiert, weil er eben genau das gemacht hat, er hat mich an meine Jugend erinnert.
Cool.
Ja, ich habe auf dem zweiten Platz auch was Filmisches.
Geil.
Denn im letzten Jahr habe ich ein Weihnachtsgeschenk bekommen von Miri, was ich sehr gefeiert habe, weil ich weiß, ich wusste immer, dass es in Hamburg und auch, glaube ich, in Berlin dieses Erlebnis, was man buchen kann, gibt, das heißt Eat the Film.
Ja.
Du setzt dich in ein Kino, du guckst einen Film und du bekommst quasi Minuten genau, wenn das Gericht im Film gegessen oder sonst was wird, bekommst du halt das passende Essen.
Sehr cool.
Ich sag mal so, du würdest Pulp Fiction gucken und in dem Moment, wo Mia und er Vincent im Restaurant sitzen und er das Steak und sie den Burger haben, kriegst du dann halt exakt dieses.
Sehr cool.
So, weil das aber absurd teuer ist, hat sie sich gedacht und weil es halt auch irgendwie Restaurant ist, irgendwie bekommt unpersönlich obendrein noch. Also dafür, für das, was man dafür bezahlt, ist es einfach irgendwie nicht schön und persönlich und nett genug, hat sie sich gedacht, mach ich selber. Dann hat sie sich bei Letterboxd angeguckt, welche Filme ich feiere, so welche meinen Top 10 sind und hat sich dann einen rausgesucht, wo das mit dem Essen hinhaut und das war halt Ratatouille.
Ach, mega.
Das heißt, sie hat dann irgendwie den ganzen Tag, als ich das dann eingelöst hatte, das haben wir natürlich nicht an Weihnachten gemacht, sondern dann irgendwie im Januar oder Anfang Februar, irgendwo da, haben wir auf jeden Fall dann hier gesessen. Ich habe den Tisch so platziert, dass ich quasi vor dem Fernseher mit dem Tisch sitze. Und sie hat das Essen dann tagsüber vorbereitet mit Einkaufen, allem Zip und Zap. Und dann habe ich abends quasi Ratatouille geguckt und dazu an entsprechenden Stellen halt die Gerichte gegessen.
Mega, Alter.
Das war ein unfassbar geiles Erlebnis, war ein super schöner Abend so mit allem, was dazugehört. Cooler Film, fantastisches Essen. Also sie hat wirklich, hat sie es auf die Sekunde hinbekommen.
Krass.
Da sie Perfektionist wie ich ist, war sie natürlich unzufrieden, weil irgendwie, weiß ich auch nicht warum, habe ich bis heute nicht verstanden. Das Essen war der Knaller und es passte halt exakt in dem Moment, dass es auf dem Tisch stand. Chapeau dafür. Das ist auf jeden Fall meine, wenn ich die Nostalgiebrille nicht hätte, wäre es meine Eins, aber so ist es die Zwei.
Ja, Respekt an Miri. Ich liebe ja auch Ratatouille, den Film, habe ihn damals im Kino gesehen und danach zig Male. Und ich liebe auch Ratatouille als Essen, ja. Also
ja, Mann.
Diese Gemüse-Kombi ist schon sehr geil.
Ich habe Ratatouille echt noch nicht so oft in meinem Leben gegessen, aber ich, das, was sie dann da gemacht hat, war bisher das Beste und ich habe das schon in Restaurants gegessen. Also.
Ja, verstehe ich.
Krass.
Ich verstehe es. Vor allem, weil ja auch oft die Preise ziemlich in die Höhe gegangen sind beim Restaurantbesuch. Mir geht es manchmal genauso. Ich kann jetzt nicht viel verschiedene Gerichte kochen, aber das, was ich koche, mache ich dann halt eben auch anständig, weil mir soll es schmecken. Natalie freut sich eh immer, dass sie kaum sich noch ums Essen kümmern muss, weil sie dann die Zeit für Arbeit investieren kann oder für den längeren Nachhauseweg. Und ich kann dann eben abschalten von der Arbeit, wenn ich koche. Und mir macht es Spaß.
Das ist gut.
Und probiere natürlich dann auch ein paar Sachen aus. Und ja, natürlich kommt dann halt ab und zu die Situation auf, wo ich denke, okay, komm, jetzt kann man sich die Kohle auch sparen. So viel geiler ist es im Restaurant nicht oder manchmal sogar auch beschissener. Manchmal gehe ich dann aber doch und wurde letztens auch dann eingeladen von einem langjährigen Kumpel von mir, der mich dann ins Restaurant auf dem Fernsehturm eingeladen hatte. Da war ich schon verdammt lange nicht mehr. Und da hat Tim Raue ja so das Menü konzipiert. Ja, das ist total geil. So typischer Tim Raue, Hintergrund. Berliner Gerichte oder typisch deutsche Gerichte, aber also viel auch Berliner, typisch Berliner Sachen mit seinen Inspirationen. Das war schon ziemlich geil. Also da war es wirklich auch jeden Cent wert.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber Essen ist schon echt, ist teuer. Und also Ize Film war auf jeden Fall dreistellig. Ich meine, es waren 129 Euro pro Person oder irgendwie sowas um den Dreh, was ich für kleine Gänge, die jetzt nicht fancy Sterneküche sind, schon mit einem Film gucken jetzt schon gerade nicht so günstig fand. Und stelle ich mir halt auch komisch vor, du sitzt halt mit, weiß ich nicht, sagen wir mal, du hast da 10 bis 15 Tische, die sind beide mit 2 Personen besetzt. Alle klimpern mit dem Besteck, so stelle ich mir beim Film unfassbar störend vor.
Ja, voll.
Deswegen war das, es hat meine Erwartungen sogar noch übertroffen, das so zu machen, weil es einfach irgendwie viel schöner und gemütlicher war.
Stell dir mal vor, die würden den französischen Film Delikatessen bringen. Würde das Kino pleite gehen, glaube ich.
Ja. Stimmt. Oder hier wie dieses Menü, was es am Ende bei Daisy's gab, den wir da in der Dingsfolge hatten und dann über den Tisch laufen, alles kaputt machen. Finde ich gut.
Ja, aber meine Top 2 ist jetzt halt auch wieder was Filmisches dabei und auch wie bei dir, ja, ich muss da meine Partnerin in den Himmel loben, die mir auch immer wieder ziemlich geile Editionen dann zu einem Anlass schenkt. Und ich konnte mich hier nicht entscheiden. Ja, ich konnte mich hier nicht entscheiden zwischen der Alfred Hitchcock Classic Collection mit 4 Filmen, 4 Klassiker von ihm auf 4K UHD. Ja, das war so ein Stein, der das Ganze auch ins Rollen gebracht hat. Da sind ist das Fenster zum Hof, Psycho, Vertigo und die Vögel mit drauf. Aber letztendlich entscheide ich mich für eine Edition. Da sind die Filme jetzt nicht so geil wie die von Alfred Hitchcock. Aber ich mag einfach die Resident Evil Filme.
Ja, okay.
Und es gibt eine 4K-Kollektion und die sieht von der Aufmachung her einfach ein bisschen schlicht aus, aber ich stehe total auf die Box. Ja. Und die ist einfach auf meiner Top 2 repräsentativ für verschiedene Boxen oder einzelne Filme, die mir Natalie eben jetzt, wie gesagt, zu verschiedenen Anlässen schon geschenkt hat. Sie hat mir auch mal die Columbia Classics 4K Box Volume 2 zuerst dann auch, also eins hatte ich schon, zwei geschenkt, dann irgendwann drei und vier auf einen Schlag. Und bei zwei ist ja Taxi Driver zum Beispiel mit dabei, einer meiner Lieblingsfilme. Und ja, aber irgendwie die Resident Evil Box ist halt irgendwie was Besonderes, weil die auch nur 1000 Leute in Deutschland haben können.
Ist das diese rot-weiße?
Genau, mit dem Logo der Umbrella Corporation. Ah. Also schwarze Box mit dem Logo. Ja, auf 1000 Stück limitiert. Und ich habe dann heute mal geguckt, bei eBay geht's da ab 300 Euro los bei dieser Box mittlerweile. Also, ja, Fanpreise vom Feinsten.
Ja, auch teuer.
Ja. Ich übergebe wieder an dich. Für deine Top 1, ich bin gespannt. Nostalgie.
Ja, tatsächlich Nostalgie. Denn wir sind im Jahre 1997. Und der kleine Dennis bekommt seine PlayStation. Geil. Seine PlayStation 1. Und damals, wenn man so eine Konsole bekommen hat, da war halt immer eine Demo-CD dabei. Mhm. Und du hast diese Demo-CD meistens schon länger gespielt, als man heutzutage manche Spiele spielen würde. Ja. Das war so krass, wie lange ich diese Demo-CD alleine gezockt habe. Und es gab als Spiel Tekken 3 dazu. Mhm. Ich glaube, es war Tekken 3. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es dürfte ein Tekken-Spiel gewesen sein. Und ich habe diese Konsole so gefeiert. Ich habe da meine liebsten Spiele aller Zeiten auf dieser Konsole gespielt. Und deswegen hat das so einen krassen Stellenwert auch nostalgisch, weil ich danach einfach in diesem Gaming-Ding so aufgegangen bin. Ich habe vorher schon PC und Nintendo gespielt, aber es hat mich nicht so sehr spielerisch geprägt wie die PlayStation 1. Ja, deswegen ist das bei mir auch Platz 1.
Cool. Ich habe gerade auf dem Weg hierher gesehen, oh cool, ein Verkäufer hat meinen Preisvorschlag angenommen und dann ist bald das ASCII-Gamepad für die PlayStation 1 auf dem Weg zu mir. Gibt noch ein paar Hardware-Geschichten für die PlayStation 1, die sich noch nicht in meiner Sammlung befinden. Von daher, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Das ist schon eine legendäre Konsole und hat so ziemlich viele Herzen damals höher schlagen lassen.
Es war tatsächlich Tekken 3. Also ich
Tekken 3, okay.
Ja, es kam auch 1997 raus, es war gerade neu, das Spiel. Das wollte ich jetzt nochmal eben verifizieren, dass ich nicht jetzt Scheiße erzähle, aber Tekken 3 war dabei und halt eine Demo-CD, wo meine ich, dass das erste Level von Metal Gear Solid drauf war.
Oh, krass. Geil.
Das war richtig krass. Und das habe ich mir auch danach, das war das zweite Spiel, was ich mir gewünscht habe.
Cool. Gute Wahl. Ja, bei mir ist auch viel Nostalgie jetzt bei meinem Top 1, auch wieder ein Film. Meine Brüder haben mir die DVD zu Dumm und Dümmer und da die unzensierte Version geschenkt.
Geil.
Und wir kannten ihn schon. Ja, meine Brüder und ich, das war Anfang der 2000er, als dann die DVD rauskam und die mir die geschenkt haben. Und wir haben halt Weihnachten, wie damals üblich, entweder bei meiner Mutter oder ihrem damaligen Partner, meinem Stiefvater, nenne ich ihn, dann verbracht und damals waren wir dann in deren gemeinsamen Wohnung und die hatten dann eben noch so einen klassischen Röhrenfernseher von Philips, ja, mit so Holzoptik Gehäuse.
Geil, ich kann's riechen und fühlen.
Aber eben dann auch schon DVD-Player, ja. Und ich glaube, den hatten die von uns dann irgendwie mal bekommen, von uns Jungs. Und irgendwie war dann so Bescherung durch, Essen sowieso schon und irgendwie war es halt lustig. Und meine Brüder und ich haben halt sehr einfach bestimmte Jokes aus Dumm und Dümmer gefeiert und davon erzählt. Und meine Mutter und vor allem mein Stiefvater, sind eigentlich die letzten Menschen auf dem Planeten, die freiwillig in so einen Film ins Kino gegangen wären. Und irgendwie fanden die es halt so lustig, wie wir diese Witze nachgemacht haben, ja, mit dem Festkleben der Zunge an der zugefrorenen Stange vom Skilift oder ja, die Durchfallszene auf der Toilette von der Braut, auf die sie scharf sind. Und da gibt es so viele lustige Szenen, dass die sich halt davon haben stecken lassen und wir gesagt haben, okay, lass uns mal diesen Film reinziehen. Ey, mein Stiefvater hat Tränen gelacht, ja.
Ziel erreicht.
Und meine Mutter konnte dem Film halt auch was abgewinnen, weil wir einfach alle gefeiert haben.
Ja.
Und ja, mit diesem Ende eines Weihnachtsabends, der einfach sehr lustig ausgegangen ist, verbinde ich natürlich nostalgische Gefühle und feiere auch heute immer noch den absolut dämlichen Humor von Dumm und Dümmer.
Ja,
ja, also
lange
Jim Carrey und Jeff Daniels in Hochform. Wer ihn noch nicht kennt, denkt, es ist hier wirklich unterste Schublade, ist es auch, aber sie ist, diese unterste Schublade ist sowas von lustig, also macht sie ruhig mal auf.
Unbedingt sogar. Das, also wer den Film nicht kennt, ich bitte euch, Freunde. Da muss man auf jeden Fall was machen. Ja. Den muss man gesehen haben. Ja, sehr geil. Hat meine Erwartungen vollkommen erfüllt, was wir da zusammengestellt haben. Denn ich liebe das ja, so über alte Geschenke zu sprechen und was man damit verbindet und was man mal so hatte, finde ich auch schon geil.
Oder was man immer noch hat. Ja, also dass du die Playmobil Ranch hast, Respekt.
Ja, die ist noch in, ist nicht mal in der Kiste. Ich hatte als Kind so eine Spielbank, da konnte man so die Sitzfläche umklappen und darunter war halt so ein, so ein Stauraum halt, so aus Holz und ich glaube, die ist da drin.
Okay,
cool. Ich meine, die ist mit den Bauklötzen und so da drin, steht bei meinen Eltern auf dem Dachboden.
Ja, falls ich mal zu Besuch kommen sollte, ja, dann erwarte ich nichts weniger, als dass die Playmobil.
Spielen wir
mit
Playmobil.
Genau.
Warum nicht?
Und ziehen uns Dumm und Dümmer rein.
Ja, das könnte ein ziemlich geiles Wochenende werden.
Mhm. Ja, cool, war doch jetzt eine runde Geschichte mit den Weihnachtsgeschenken, finde ich.
Sehr schön. Da diese Folge ja auch am zweiten Weihnachtsfeiertag rauskommt, seid ihr ja schon gut durch die Bescherung und Geschenke gekommen, seid jetzt absolut vollgefressen bis unter die Schmerzgrenze, die man gerade noch ertragen kann. Oder am Morgen geht er dann Böller kaufen.
Genau.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass unsere Hörer
da jagt
nicht so geisteskrank
sind. Selber in die Luft. Aber ey, mich würde interessieren, und ja, ich werde mich mal aufraffen und Kommentare lesen. Es ist heute tatsächlich auch passiert, ja. Frisch heute wurde ein YouTube-Short-Video veröffentlicht. Ich weiß auch gar nicht, wo noch vielleicht. Über den Banausen-Kanal.
Instagram auch,
ja. Und da wurde schon kommentiert. Diese Kommentare habe ich auch gelesen. Gut, die sind auch von Relevanz für mich, weil ich 1001 Filmbücher raushaue. Aber ja, mich würde sehr interessieren, was es unter eurem Baum gab. Ja, ob es vielleicht auch was von Playmobil gab oder sogar auch eine Barbie-Puppe. Oder vielmehr vielleicht Filme, ja, die Dennis und mich inspirieren könnten. Haut eure Kommentare raus. Interessiert mich, was ihr da kriegt.
Teilt mit uns eure Geschenke. Wir haben Bock drauf. Ja. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und ihr hattet ein schönes Podcast-Jahr mit uns, denn das Jahr ist um. Wir sind fertig mit 2025, ein Jahr, was schneller nicht hätte verfliegen können, gefühlt. Ja, und kommt gut ins neue Jahr.
Ja.
Feiert schön und sprengt euch bitte nicht das Gehör weg, damit ihr uns noch, und die Augen, damit ihr uns noch hören und sehen vielleicht bald könnt. Die Finger ist mir scheißegal, Hauptsache ihr könnt mit der Nase noch auf Play tippen. Aber wenn ihr es vermeiden könnt, dann lasst es. Ja, in dem Sinne, einen guten Rutsch, schöne Restfeiertage. Macht es gut und auch dir, Dave.
Ja.
Besinnliches Fest.
Wünsche ich dir auch, mein Lieber. Und wir werden uns ja vorher auch nochmal hören.
Korrekt.
Aber trotzdem für die Zuhörenden dann unter euch, natürlich wünsche ich Dennis ein sehr frohes Fest und schon mal einen guten Rutsch und auch euch allen da draußen alles Gute fürs nächste Jahr und bleibt uns treu, würde mich freuen. Peace.
Jo, peace.